Männersan Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Advents, zum Adventsfeuerlöschen vielleicht jetzt im Vergleich zur letzten Folge, denn ja, so schnell kann es gehen. Vor ein paar Tagen haben Georg und ich noch aufgenommen und da habe ich noch in einem Gedicht quasi hinkredenzt, wie sehr es beim FC Bayern München an der Säbener Straße brennt. Und ein paar Tage später haben die Münchner Wiedergutmachung betrieben in der Champions League und 1:0 gegen Manchester United gewonnen. Das wollen wir heute besprechen und noch ein paar andere Themen, die wir uns mit in unseren Weihnachtssack mit reingeschmissen haben. Grüß dich, Georg.
Hallo Justin, ja, ne, ganz völlig überraschend, zwei Podcasts innerhalb, jetzt ist es natürlich, das wissen jetzt nur die Religionsforscher unter unseren Hörern, Hörerinnen, wie heißt die Zeit zwischen zwei Adventssonntagen? Ich bin mal gespannt, ob es jemand weiß, schreibt es uns in die Kommentare, jedenfalls innerhalb von diesem Zeitfenster zwei Podcasts, das ist doch fast eine vorzeitige Bescherung von uns und für euch.
Ist das jetzt so eine Geschichte wie bei Olympia und Olympischen Spielen?
Ja, genau. Und weißt du, das ist meine Vermutung. Und das vielleicht ist das auch eine Frage, die noch nie jemand gestellt hat. Und wir machen hier gerade ein Forschungsfeld auf. Also falls jemand irgendwann mal eine Bachelorarbeit schreiben will in Religionswissenschaften, vielleicht kann man hier noch irgendwie so einen Terminus definieren. Das wird dann in Zukunft das Adventimanchestericum oder sowas. oder Tuchelium. Und ein Tuchelium lang haben wir keinen Podcast aufgenommen. Oder im letzten Tuchelium haben wir zwei Podcasts aufgenommen. Ich glaube, da geht was. Also liebe oder Religionsforscher, Germanistinnen, egal wer uns zuhört, hier habt ihr ein Thema. Wir freuen uns auf eine kleine Widmung in der Fußnote.
Ja, das ist jetzt das Letzte, was eigentlich noch fehlt, dass wir in irgendeiner Bachelorarbeit in der Fußnote auftauchen und danach können wir dann den Laden endgültig dicht machen. Und dann haben wir auch alles erlebt, glaube ich.
So ist es.
Man soll ja auf dem Höhepunkt dann auch aufhören, sagt man immer so gerne. Gut, Georg, dann lass uns mal reinstarten in die sportlichen Geschicke und Geschichten des FC Bayern München. Und wir fangen an mit den Frauen, die auch in der Champions League gespielt haben, zuvor aber in der Bundesliga. Nämlich am Montagabend spielt der FC Bayern daheim gegen Bayern 04 Leverkusen. Beginnt relativ souverän, macht in der 6. Minute nach einem Standard. Wie soll es auch anders sein? Das ist zum Standard geworden durch Magdalena Eriksson, das 1:0 in der 6. Minute. Julia Gwin macht in der 52. Minute per direkten Freistoß das 2:0, also auch da wieder ein Standard. Und dann war es Jovana Damjanovic, diesmal aus dem Spiel heraus, in der 58. Minute dieses 3:0 draufpackt, mit einem wunderschönen Lupfer. Am Ende ein 3:0-Sieg gegen Bayern 04 Leverkusen, der in der Bundesliga natürlich enorm wichtig ist, wenn man dadurch die Tabellenführung behalten konnte, beziehungsweise sie in dem Fall dann auch zurückerobert hat, weil der VfL Wolfsburg zuvor in der Bundesliga vorlegen durfte. Ansonsten ein recht unspektakuläres Spiel, wie ich finde. Das ist deshalb wichtig zu erwähnen, weil wir noch ein zweites Spiel haben, in dem sich das genauso wiederholen wird. Die Bayern beginnen gut, beginnen druckvoll, lassen aber auch ebenso stark nach und schaffen es vorne eigentlich nicht so wirklich, sich Chancen rauszuspielen. Ohne dass Leverkusen jetzt ein überragendes Spiel gemacht hätte, hatte ich selten das Gefühl, dass die Bayern druckvoll sind, dass die Bayern mit Tempo in die Spitze spielen, dass sie sich wirklich auch gute Chancen herausspielen. Am Ende sind es 6 Schüsse aufs Tor und 9 Schüsse insgesamt. Leverkusen kommt auf 7 Abschlüsse, Expected Goals liegen bei 1,2 zu 0,5. Also es ist schon sehr, sehr dürftig gewesen, was die Bayern da gezeigt haben. Strauß hat auch in der Offensive wieder so ein bisschen rotiert. Jovana Damjanovic im Sturm, Sidney Lohmann auf der 10, Dahlmann auf der Außenbahn und Bühl auch auf der Außenbahn. Gegen Ajax musste er dann erneut wechseln, weil für Clara Bühl das Jahr gelaufen ist mit einer muskulären Geschichte, glaube ich. Das zieht sich so durch die Saison. Spätestens mit der Verletzung von Pernille Harder, die sich ja am Innenband verletzt hat, war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass man da vorne auf der Suche ist. Nach einem, gerade im Zentrum auch, nach einem Duo, das gut funktioniert, das sich gut gegenseitig ergänzt mit gegenläufigen Bewegungen, wo man gut in die Tiefe kommt, wo man Lösungen findet. Vor allem auch Lea Schüller mal in richtig gute Abschlussposition zu bringen. Gerade Schüller, und das ist auch mein Übergang zum Ajax-Spiel so ein bisschen, spielt nicht ihre beste Saison. Also sie hat nicht so viele Tore erzielt, ohne dass ich jetzt da gerade die konkrete Zahl vor Augen habe, aber es sind nicht viele. Sie hat jetzt gegen Ajax das 1:0 nach 2 Minuten erzielt. Da dachte ich so, okay, das ist jetzt mal wichtig, vielleicht löst sich da ein Knoten. Aber es war genau dieselbe Geschichte wie auch schon gegen Leverkusen. Bayern hat sehr gut angefangen. Bayern hat druckvoll angefangen, hat sich viele Bälle hoch erobern können durch ein sehr gut organisiertes Pressing. Man hat aus dem Ballbesitz heraus es auch geschafft, sich Chancen rauszuspielen. Hätte eigentlich auch 2-0 führen müssen. Ein Tor von Linda Dahlmann, was aus meiner Sicht zu Unrecht wegen Abseits aberkannt wurde. Ja, Videobeweis, VAR gibt es in der Champions League Gruppenphase nicht. Das geht erst ab Viertelfinale los. Also da Glück für Ajax, Pech für die Bayern. Nochmal Glück für Ajax dann, wobei ich da sagen muss, dass ich die Situation nicht zu 100% aufgelöst bekommen habe anhand der TV-Bilder. Beim Ausgleich in der 38. Minute, als sich Grant gegen Naschenweng durchsetzt. Ich bin der Meinung, da war eine Hand mit am Spiel, war aber für mich sehr, sehr schwer zu sehen. Deswegen bin ich da vorsichtig mit der endgültigen Beurteilung. Aber grundsätzlich eine sehr glückliche Spielgeschichte für Ajax, der erste Schuss, der dann gleich sitzt. So ein bisschen hat sich es aber auch vorher schon wieder angedeutet, dass die Bayern schludrig geworden sind, dass sie Ajax zu viel vom Ball haben, abgegeben haben, dass sie ja nicht so griffig waren wie in der Anfangsphase im Pressing, dass sie es nicht geschafft haben, dort in die Drucksituation zu kommen, passiv geworden sind. Ajax hat sich, wie gesagt, jetzt keine Chancen daraus kreieren können und man kann ja sagen, okay, wenn man tief steht und das sicher verteidigt, dann ist alles gut. Aber es zieht sich so ein bisschen durch die Saison, dass es dann hin und wieder auch mal so aus dem Nichts heraus passiv wird, dass es schläfrig wird, dass man sich so ein bisschen selbst auch einschläfert und der Gegner dann unnötig wieder in die Partie geholt wird. In der zweiten Halbzeit haben die Bayern wieder ein bisschen mehr die Kontrolle übernommen, aber auch da der letzte Druck nach vorne gefehlt. Es wäre ein verdienter Sieg gewesen, wenn sie es noch irgendwie geschafft hätten, aber sehr, sehr knapp verdient und ich fand die Leistung schon zum x-ten Mal jetzt in Folge, gerade offensiv, einfach nicht gut genug und glaube, dass diese 1:1, dieses 1:1 Unentschieden dann irgendwo auch eine gerechte Strafe ist für die Nachlässigkeiten der Bayern in den letzten Wochen.
Und vor allem ne, eine Nachlässigkeit, die man durchaus ernst nehmen muss. Wir hatten mehrfach drüber gesprochen. Diese Gruppe ist enorm ausgeglichen besetzt. Da ist niemand dabei, der wirklich nach unten abfällt. Wir haben jetzt die Tabellenkonstellation Bayern führt. Das ist erstmal gut und klingt super, Tabellenführerinnen zu sein. Aber das sind nur 2 Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz. Das heißt, das ist im Prinzip ein Spieltag, der kann komplett, könnte die Tabelle vom Kopf auf den Boden drehen oder umgekehrt. Und das heißt halt, das bleibt wirklich richtig gefährlich und das Ziel in der Champions League, die Gruppenphase zu überstehen, ich glaube, das muss man nicht extra erwähnen, dass das ein enorm wichtiges Saisonziel für die Bayern-Spielerinnen ist. Insofern, das wäre ein richtig, richtig großer Schritt gewesen, dieses Spiel, wo es eben, wie du es gerade beschrieben hast, es hat nicht viel gefehlt und die Chancen waren ja da, also nicht die Chancen ja konkret rausgespielt, sondern die Chancen, dieses Spiel, diese Führung über die Zeit zu bringen, war da gemessen an der Spielanlage. Und deshalb, das ist schon ein bisschen ärgerlich, weil das wäre der Riesenschritt gewesen Richtung Viertelfinale. Und jetzt wird es nochmal deutlich knapper.
So ist es. Und man muss auch dazu sagen, dass sie jetzt beide Heimspiele mit einem Unentschieden beendet haben. Nämlich einmal gegen die AS Roma, das was auch schon unglücklich gelaufen ist, aber auch sich so ein bisschen angedeutet hatte. Dieses 2:2 in der Nachspielzeit damals. Am ersten Spieltag gleich, dann hat man auswärts bei Paris gewonnen, aber du hast eben gegen Ajax dann jetzt wieder unentschieden gespielt zu Hause und hast jetzt 2 Auswärtsspiele direkt vor der Brust, einmal gegen Ajax und einmal gegen die AS Roma und dann Heimspiel gegen Paris Saint-Germain, ja, am 30. Januar, wo du dann richtig ranklotzen musst wahrscheinlich noch.
Das also, könnte wirklich richtig, richtig, richtig spannendes Herzschlagfinale werden. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit nachgeschaut, Lea Schüller hat tatsächlich, dein Gefühl war richtig, in der Bundesliga hat sie 2 Tore geschossen, in der Champions League 1, also in Summe in diesen 2 Wettbewerben 3, im Pokal weiß ich jetzt nicht, hat Kicker hier nicht aufgeführt, vielleicht hat sie dort gar nicht gespielt oder das hat der Kicker nicht in seiner Datenbank, wäre beides möglich, aber zumindest in den beiden großen Wettbewerben 3 Tore in Summe in 11 Spielen, das ist natürlich nicht das, was man von ihr kennt aus den letzten Jahren.
Ja, absolut. Ja, und um mein Gefühl der Offensivschwäche auch nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, also in den letzten 4 Pflichtspielen sind die Bayern nicht über zwei Expected Goals hinausgekommen. Also das gegen Ajax, die 1,7 waren jetzt wirklich der Höchstwert. Dann gegen Leverkusen eben 1,2, gegen Paris Saint-Germain auswärts 1,4 und gegen Werder Bremen zuvor 1,1. Also das ist sehr, sehr standardabhängig aktuell. Die Bayern machen viele Tore nach Standards, was natürlich eine Stärke ist. Aber aus dem Spiel heraus gelingt einfach zu wenig. Das muss man so klar sagen, das muss man kritisieren an der Stelle. Wir hatten ja in der vergangenen Woche auch drüber gesprochen. Klar ist der Spielplan eng, verdammt eng. Und klar ist die Belastung für die Spielerinnen auch im Kontext der letzten Jahre weiter gewachsen und in der Form vielleicht immer noch nicht hundertprozentig so, dass man sagen kann, die sind daran gewöhnt. Aber der Anspruch des FC Bayern muss natürlich sein, dann diese Spiele nicht nur irgendwie zu gewinnen, sondern eben auch mit einer nachhaltigen Spielweise zu gewinnen. Ich kenne ja Alexander Strauß auch so ein bisschen und weiß, dass er da sehr akribisch ist und auch sehr, sehr perfektionistisch, hört sich immer so negativ belegt an irgendwie, aber er ist schon sehr bemüht darum, sage ich mal, dort die Zufälle auch zu minimieren und Dinge zu perfektionieren dann und grundsätzlich ist das den Bayern jetzt in den letzten Wochen einfach nicht gut genug gelungen, das muss man ganz klar so sagen. Man hatte eine gute Phase in der Offensive, als man unter anderem gegen RB Leipzig 2,7 Expected Goals, Wolfsburg 2,1, dann Duisburg 4,2 und die AS Roma 2,2, wo man da wirklich auch gut in der Offensive sich Chancen herausspielen konnte. Aber grundsätzlich war es einfach so, dass man in dieser Phase damals zu wenig Tore aus den Chancen gemacht hat und sich mittlerweile zu wenig Chancen herausspielt. Und wenn das der nächste Schritt ist, dass man sich weniger Chancen herausspielt und vorher schon nicht gerade die effizienteste Mannschaft war, was die Chancenverwertung anging, dann ist absehbar, dass man in Probleme kommt. Gegen PSG in Anführungsstrichen nur ein Tor, gegen Ajax jetzt nur ein Tor. Allgemein sehr oft in der Saison in Anführungsstrichen nur zwei Tore. Klar, die Defensive steht. Das ist das Positive. Du hast ganz selten mal Spiele drin, wo eine 1 bei den Expected Goals vorne steht. Das meiste mit 0. Und das spricht schon sehr für die Defensive. Aber mit Magdalena Eriksson hat sich jetzt eben leider auch eine der Schlüsselfiguren für beides verletzt. Nämlich für die Standardgefährlichkeit vorne. Und aber auch für die Defensivstabilität hinten. Und die hat sich jetzt den Mittelfuß gebrochen, wie der FC Bayern heute am Freitag bekannt gegeben hat. Ich habe mal geschaut bei fußballverletzungen.com, die so ein bisschen immer schauen oder errechnen, was ist so die durchschnittliche Ausfallzeit von Spielern im Männerfußball. Und da waren es knapp über 100 Tage, die Männer ausfallen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Unterschied gibt zum Fußball der Frauen, das kann ich nicht sagen. Das ist ja bei so Kreuzbandverletzungen zum Beispiel, ist es ja schon nochmal eine andere Geschichte, als wenn so ein Knochen bricht. Würde ich jetzt schätzen, ich bin kein Mediziner, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Weile dauern wird, bis Magdalena Eriksson dann auch wieder zurückkehrt. Vor allem auch mit Einberechnung dessen, dass sie ja dann auch wieder fit werden muss. Und deshalb ist es schon relativ wahrscheinlich, dass sie eine entscheidende Saisonphase dann auch verpassen wird, die entscheidende Saisonphase. Und das ist unfassbar bitter für die Bayern, die jetzt natürlich dann auch im Winter überlegen müssen, ob sie da noch was nachlegen.
So ist es, genau. Wir hatten vorhin kurz darüber geredet, Manuel Neuer hatte ja auch bei den Herren einen Mittelfußbruch und fiel damals sehr lange aus. Jetzt weiß ich nicht, ob er da Tipps geben kann oder ob die medizinische Abteilung daraus gelernt hat, aber genau, es ist wirklich ein Problem, weil die Defensive war hervorragend und ich glaube, dieses Spiel, ne, du hast es vorhin ausführlich beschrieben, aktuell eben wenig zulassen, aber vorne aus wenig Chancen und eben versuchen, die Tore zu machen, da brauchst du halt diese enorm stabile Defensive, sonst klappt das nicht, sonst schaffst du einfach die Punkte nicht, die du brauchst. Also das ist wirklich eine spannende Frage, wie werden sie damit umgehen? Wir werden es uns anschauen.
Florian Kringe fiel mal für die Hertha 2019 mit einem Mittelfußbruch 339 Tage lang aus. Also enorm lang. Ich habe jetzt nicht genau die Geschichte dahinter im Kopf, aber so eine Fraktur ist ja auch immer, oder es hängt ja immer davon ab, wie kompliziert ist der Bruch, was ist vielleicht rundherum noch mit verletzt worden, dann wie schwerwiegend ist der Bruch an sich. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausfallzeiten auch. Deswegen kann natürlich auch sein, dass Eriksson eher kürzer ausfällt, kann aber auch sein, dass sie eher länger ausfällt. Das Kürzeste übrigens war 2016 zumindest, so alt ist der Artikel schon, Drobo Ampem von St. Pauli 2010-11, der unter 30 Tage lang, also irgendwas mit 28, 29 würde ich jetzt anhand der Skala hier schätzen, gefehlt hat mit einem Mittelfußbruch, also schon eine sehr, sehr kurze Zeit, aber darauf sollte man nicht, sich jetzt nicht verlassen, dass Eriksson da jetzt Rekorde jagt mit ihrer Verletzung.
Wollen wir es hoffen, dass es nicht so kommt, ne?
Ja, das stimmt. Gut, dann.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Georg, sprechen wir jetzt über die Champions League der Männer. Und da habe ich es ja schon angekündigt. Der FC Bayern München hat 1-0 gewonnen gegen Manchester United auswärts. Wichtiges Spiel nach dieser 1-5-Packung in Frankfurt, über die wir letzte Woche ja gesprochen haben. Es hat bis zur 70. Minute gedauert und es war, ja, ich würde schon sagen, die erste so richtig gute Kombination der Bayern. Auch da ein bisschen Glück, dass Thomas Müller den Ball da noch so weiterleiten kann, beziehungsweise ich glaube, sein Gegenspieler war es im Endeffekt sogar, der den Ball dann weitergeleitet hat zu Harry Kane, der dann durchsteckt auf Kingsley Coman. Und der kann sich die Ecke quasi ein halbes Jahr lang aussuchen und entschließt sich dann, ihn in den Ball in die linke Ecke zu schießen. Und das war's dann auch schon. Das war der einzige Treffer des Abends im Old Trafford. Die Bayern sind souverän, sie sind kontrolliert, sie lassen hinten so gut wie nichts zu, was auch der Expected Goals-Wert von Manchester United widerspiegelt, der laut FBref bei 0,3 liegt. Ja, spielen sich aber vorne auch nicht die Welt heraus, sage ich mal, an Chancen. Am Ende reicht dieser Treffer von Coman. Was sind deine grundsätzlichen ersten Gedanken zu diesem Auftritt, auch mit Blick auf die sogenannte Reaktion, die viele ja gefordert haben nach der Niederlage in Frankfurt?
Ja, genau. Nee, also zunächst mal, ne, von dem Spiel her, ich glaube, du hast es in aller Kürze da auch gut auf den Punkt gebracht. Diese Chance, dieses Tor von Coman war letztlich dann eine sehr große Chance, die er zu meiner Zufriedenheit dann auch souverän vollendet hat. Ich bin ja immer ein bisschen kritisch bei ihm beim Umgang mit seinen Torchancen. Insofern freue ich mich, dass er hier das wichtige Tor gemacht hat. Und ansonsten, ich habe jetzt hier die Übersicht mal vor mir, ohne jetzt alle Torschüsse, Abschlüsse im Detail durchzugehen. Ihr wisst ja, pro Torschuss gibt es dann Expected Goals. Und die sind in der Regel relativ niedrig. Bei Kingsley Coman eben große Chance, waren sie bei 0,64. Ansonsten gab es noch von Goretzka und Musiala welche bei 0,11 und 0,12. Also das ist schon ziemlich, das ist schon keine gute Chance. Und Bruno Fernandes hatte einmal 0,13, auch das nicht besser. Und alles andere im 0,0 irgendwas Bereich. Also das war ein Spiel mit wenigen Highlights. Das war so ähnlich wie wenn in der Bundesliga Köln gegen Mainz spielt. Von den Torchancen her spielerisch, Ballkontrolle, Passspiele war dann schon noch ein bisschen anders. Aber also kein Feuerwerk von Bayern, aber natürlich auch kein Feuerwerk von Manchester. Das muss man immer bedenken und damit komme ich zur Reaktion. Man spielt ja nicht alleine und was man so an Reaktion zeigt, hängt natürlich immer ein bisschen vom Gegner ab. Und das Wichtigste ist auch hier tatsächlich, Fußball ist ein Ergebnissport, gerade beim FC Bayern. Das heißt, die wichtigste Reaktion war, dass man hier mit einem Sieg aus Old Trafford heimfährt. Das ist bei aller Schwäche von Manchester United, kommen wir vielleicht gleich noch in ein, zwei Sätzen dazu, ist das natürlich auch immer noch keine Selbstverständlichkeit, dort zu gewinnen. Zumal, wenn es für dich trotz aller emotionalen vielleicht ja ein bisschen gesteigert Motivation als Reaktion für Frankfurt, wenn es für dich de facto um nichts mehr geht, außer halt eben diesem kleinen bisschen Prämie und kleines bisschen Wiedergutmachung, aber um keine harten Fakten, nenne ich es mal, weil Platz 1 in der Gruppe sicher war. Insofern bin ich damit zufrieden. Ja, dass es jetzt kein spielerisches Feuerwerk war, wie gesagt, liegt, glaube ich, auch ein bisschen am Gegner, von dem ich mir deutlich mehr erwartet hätte, auch deutlich mehr Mut erwartet hätte. Die Konstellation ist ja die, Manchester United ist jetzt mit dieser Niederlage und dem Ergebnis im Parallelspiel als Gruppenletzter ausgeschieden, nicht mal in die Trostrunde Europa League gekommen. Und das vor diesem Hintergrund zu haben, du hast gerade die Zahlen genannt, ne, bei, jetzt habe ich sie wieder vergessen, bei United, das war irgendwie ein super niedriger gesamter XG-Wert für die.
0,3, glaube ich.
0,3 in Summe. Ja. Im Do-or-Die-Spiel zu Hause in Old Trafford. Und das heißt einfach, haben die wirklich im Moment so wenig Mittel? Hatten die so viel Angst oder war Bayern so gut darin, die einzudämmen? Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. Aber das, wir sprechen jede Woche drüber, Tuchel will in erster Linie Gegner kontrollieren, wenig zulassen. Und das kann man ihm attestieren, hat komplett geklappt. Gerade auch als Reaktion auf 5 Gegentore, also Haken dran. Es war jetzt nicht die emotional mitnehmendste Reaktion im Sinne von offensivem Feuerwerk, weil da auch bei Bayern nicht viel geklappt hat. Aber da mache ich Ihnen jetzt zumindest keinen großen, nee, nicht nur keinen großen Vorwurf, da mache ich Ihnen keinen Vorwurf. Also ich bin da zufrieden mit der Reaktion. Wie ging es dir?
Ja, man muss bei, also erstmal zu Manchester United auch sagen, das ist, also was die gerade zusammenspielen, das gleicht ja schon einem Horrorfilm mit dem Protagonisten Jake Shaw. Das ist einfach nix. Also das ist so. Und ich bin da auch voll bei Matthias Sammer, der bei Amazon Prime gesagt hat, das Mittelfeld war ja irgendwie Trabant gegen Ferrari oder irgendwie so hat das formuliert.
Das habe ich nicht ganz
also, bekommen. Allein schon von der Geschwindigkeit her in allen Belangen, da geht es jetzt gar nicht so ich glaube, da ging es ihm jetzt gar nicht so um oder darum, dass Joshua Kimmich jetzt ein krasser Sprinter wäre oder so, aber einfach von der Gedankenschnelligkeit auch. Und gut, bisschen populistisch war es dann vielleicht doch von ihm. Ich meine, so Spieler wie Amrabat oder McTominay, das sind jetzt auch keine kompletten No-Names. Aber, also gerade Amrabat, den ich wirklich auch, wo ich mich tatsächlich auch gewundert habe, dass der FC Bayern da nicht intensiver
ich wollte sagen, ne, der hatten nicht nur wir, sondern auch andere auch mal in die Verlosung gebracht für Tuchels Suche nach dem Holding Six.
Ja, und auch Bruno Fernandes ist ja bekannt als einer der besten Kreativspieler, die es in der Premier League gibt. Also das ist jetzt schon nicht so, dass das individuelle Laufkundschaft wäre. Aber bei Manchester passt halt gar nichts zusammen. Und das ist fußballerisch wenig. Das ist, ich glaube, von den Spielertypen, wie sie zusammengesetzt sind, das ist ja mein Lieblingsthema. Das ist ja bei fast jedem Kader mein Lieblingsthema. Also wenn man sich anschaut, machen wir es mal ganz simpel. Früher, wenn man FIFA gespielt hat oder Football Manager oder sonst was, da hat man ja viel auch nach Namen eingekauft. So, oh, den finde ich cool, das baue ich mir jetzt hier noch mit rein. Und dann hat das schon irgendwie funktioniert, weil es halt ein Videospiel ist. Aber in der Realität ist das halt nochmal eine andere Nummer. Und auch wenn Spiele wie der Football Manager von Sega schon sehr, sehr nah an die Realität bei vielen Dingen rankommen, ist es ja schon so, dass du in echt auf ganz, ganz viele Komponenten in deinem Kader achten musst. Und ich bin immer ein Fan davon, oder in München würde man sagen, ich bin Freund davon, einen Kader nach Profilen zusammenzustellen und wirklich auch Profile zu definieren und zu schauen, was für eine Art von Fußball willst du spielen? Wo hast du Bock drauf? Willst du lieber Ballbesitzfußball spielen? Willst du lieber Umschaltfußball spielen? Jetzt mal wirklich ganz, ganz oberflächlich gesprochen. Natürlich muss man sich da auch mehr Gedanken machen. Umschaltspiel und Ballbesitzspiel sind ja zwei Sachen, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Aber einfach um das so ein bisschen zu erklären, du musst ja eine klare Idee davon haben, was für eine Art von Fußball willst du auf dem Platz haben. So, und dann hast du im Idealfall natürlich auch einen Trainer, der das umsetzen kann. Und dann schaust du im Kader eben, welche Spieler habe ich schon, die das gut umsetzen können, welche Spieler können das vielleicht nicht ganz so. Kriegen wir die da noch hin oder kriegen wir die da nicht hin, dann müssen wir sie vielleicht verkaufen oder einen Vertrag auslaufen lassen oder whatever. Und wen kann ich auf dem Transfermarkt dazu holen? Und bei ganz vielen internationalen Topclubs habe ich eher nicht das Gefühl, dass da so viel Idee dahinter steckt, sondern dass man sagt, okay, der ist jetzt gerade verfügbar, der hat eine gute WM gespielt, den holen wir jetzt dazu. Der ist auch verfügbar, der hat eine ganz okaye Saison für einen Club gespielt, der eigentlich einen ganz anderen Fußball spielt als wir, aber das sah gut aus, den holen wir auch noch dazu. Also das Gefühl habe ich beispielsweise bei Manchester United. Und dementsprechend sieht es dann eben auch auf dem Platz aus. Mir tut Erik ten Hag auch so ein bisschen leid, ohne dass ich ihn da komplett aus der Verantwortung nehmen will. Natürlich hat er eine große Verantwortung für das, was da passiert. Er ist der Trainer dieser Mannschaft. Aber für ihn ist es auch unfassbar schwer, oder ich stelle mir das unfassbar schwer vor, diesen Kader so zusammen zu puzzeln, dass er funktioniert. Und deshalb Ja, vorweg das Fazit schon, auch aus Bayern-Sicht, man sollte dieses 1:0 jetzt nicht überbewerten. Ich finde, dass United in dieser Gruppe nicht nur von der tabellarischen Situation am Ende, sondern auch wie sich die Spiele gestaltet haben, der leichteste Gruppengegner für die Bayern war.
Ja, und das ist mal eine Ansage.
Ja,
sie ist nachvollziehbar, aber ja.
Ja, das ist so. Und auch wenn das Hinspiel so eng war vom Ergebnis, auch da gab es ja, also da hat Bayern ja Manchester eigentlich bloß ins Spiel reingeholt. Auch da waren die Bayern ja klar überlegen über weite Strecken und hätten das Ding eigentlich viel höher und deutlicher gewinnen müssen. Ja, das ist einfach dünn, was Manchester United anbietet. Und das ist ein Armutszeugnis für so einen großen Club, keine Frage. Aber das müssen die Bayern auch genau so einordnen und dementsprechend auch jetzt nicht in Höhenflüge verfallen, weil man im Old Trafford 1-0 gewonnen hat. Insofern, ich bin vollkommen bei dir. Von Manchester United erwartet man einfach auch eine andere Herangehensweise, wenn sie dann mit dem Rücken zur Wand stehen im letzten Spiel. Mehr Feuer, mehr Druck, mehr Offensive. Natürlich ohne jetzt ins offene Messer zu laufen. Und sie hatten ja Phasen, das muss man ja fairerweise auch sagen, sie hatten ja Phasen, in denen sie ordentlich bis gut vorne gepresst haben und Bayern auch unter Druck gesetzt haben. Und da hat Bayern ja auch den einen oder anderen Fehler angeboten. Das war ja zu Beginn der zweiten Halbzeit war das vor allem, wo Manchester United ganz guten Pressingdruck ausgeübt hat und Bayern hier und da den einen oder anderen Ballverlust hatte. Aber United hat halt nichts daraus gemacht. Und wenn du dann nichts daraus machst, dann wirst du auf dem Niveau irgendwann bestraft. Und das ist in dem Fall passiert. Koma hat dann das Tor gemacht und die Bayern haben hochverdient mit 1:0 gewonnen.
Stichwort hochverdient. Lass mich da gerade mal direkt eine Anschlussfrage stellen. Tuchel hat nach dem Spiel davon gesprochen, dass es die beste Leistung in der Gruppenphase der Champions League war. Würdest du ihm zustimmen?
Ich habe zuerst so ein bisschen stutzig daher geschaut, muss ich ehrlich sagen. Also ich dachte so, ich bin jetzt aus diesem Spiel rausgegangen, dachte so Haken hinter, okay, 1-0 gewonnen, war eine gute Leistung, war jetzt keine extrem überragende Leistung. War ein bisschen mau in der Offensive, aber man hat es halt unter Kontrolle gehabt, hat den Ball gut laufen lassen, hat nichts anbrennen lassen hinten, defensiv gut verteidigt. Gute Lösungen dann auch gefunden, nachdem man gemerkt hat, jetzt sind wir gerade in so ein paar Schwierigkeiten. Ich habe es gerade gesagt, Pressing-Druck von United. Man hat es aber dann doch immer wieder geschafft, sich auch wieder zu befreien und United dann hinten reinzudrücken. Also insofern, vom Thema Kontrolle her, kann ich Tuchel schon verstehen. Offensiv war es mir halt schon, muss ich sagen, zu dünn. Aber dann habe ich eben auch nochmal drüber nachgedacht, wie dann eigentlich so die restlichen Gruppenspiele verlaufen sind. Und da muss man ehrlicherweise auch sagen, die waren jetzt nicht so hundertprozentig überzeugend. Also klar, die Bayern stehen am Ende mit, ich glaube, 16 Punkten jetzt an der Tabellenspitze, genau, ja. Haben einen riesen Vorsprung auf Platz 2. Aber wenn man sich die Spiele einzeln anschaut, dann war das schon nicht unbedingt so souverän. Also in Istanbul natürlich Paradebeispiel, wo man viel geschwommen ist, wo man am Ende auch verlieren kann. Dann in Kopenhagen so ein typisches 1:1-Spiel eigentlich, was man dann spät für sich entscheidet. Gut, Manchester United Hinspiel habe ich gerade gesagt, das war verdienter Sieg. Aber auch da hat man den Gegner unnötigerweise wieder ins Spiel geholt, was die Bewertung dann auch so ein bisschen dahin macht. Insofern, ja, vielleicht war es das beste Gruppenspiel, aber das sagt eben auch viel über die anderen Spiele aus.
So ist es, genau. Mein Gedankengang war sehr ähnlich, inklusive, ich habe dann noch überlegt, das einzige Spiel, das du jetzt in der Einzelrückschau noch nicht hattest, war das Rückspiel gegen Gala. Das war vielleicht auch der andere Kandidat für das beste Gruppenspiel, ja. Dass sie letztlich 2-1 gewonnen haben, aber auch da gibt es einiges zu bemängeln. Unter anderem, dass die beiden Tore für Bayern sehr spät gefallen sind. Da stand es ja bis zur rund 80. 0-0, dann Doppelschlag Kane und kurz vor Schluss hatte Istanbul nochmal verkürzt. Auch dort, Bayern hat das Spiel souverän gespielt, kontrolliert, deutlich besser als das Hinspiel, deutlich besser gegen bessere Antworten aufs Istanbuler Pressing gehabt. Aber genau, ne, es spricht tatsächlich einiges dafür, dass Tuchel hier, ich hatte anfangs gedacht, weißt du, das wäre so klassisch, so antizyklisches, vor die Mannschaft stellen, die Mannschaft stark reden, eben auch noch als Reaktion auf Frankfurt, um gar nicht erst irgendwie eine andere Diskussion aufkommen zu lassen, aber eben mit Blick auf die anderen 5 Gruppenspiele ist sogar inhaltlich was dran und es ist zumindest ein Stück weit nachvollziehbar argumentierbar, ja.
Absolut. Ich würde dann auch einen Deckel auf dieses Manchester-Spiel machen. Eine Geschichte, die wir auch in unserer Analyse dann mit reingenommen haben, war ganz, ganz spannend, nämlich von den Fans her. Da hat Spox zuerst drüber berichtet. Die haben so ein bisschen auch über die Frotzeleien zwischen den beiden Fanlagern geschrieben, fand ich ganz, ganz witzig. Verlinkt den Artikel dann auch gerne nochmal in den Shownotes. weil sich das einfach auch gut liest. Also da hat der Kollege Nino Duit wieder eine schöne Fangeschichte zusammengeschrieben. Die Bayern-Fans haben nämlich im Old Trafford gesungen, you're shit and you know you are. Und die Manchester United-Fans sollen dann mit Abpfiff gesungen haben, we are shit and we know we are. Also auch das englischer Humor, wenn man so will. Da soll es so ein bisschen hin und her gegangen sein. Unter anderem haben die englischen Fans dann wohl auch sich drüber lustig gemacht, dass die Bundesliga-Teams, die deutschen Teams, dass die Fans dort immer so einen Vorsänger vorne haben und dass sie nicht eigenständig handeln, sondern immer nur das nachsingen, was der Vorsänger halt sozusagen vorgibt. Und das ist man in England halt nicht so gewohnt. Fand ich auch interessant. Und dann gab es aber eine nette Geschichte noch drumherum, nämlich haben die United-Fans nämlich, jetzt muss ich kurz gucken, welche Gruppierung das war. Eine Gruppierung, ich reiche das gleich nach, von den United-Fans hat Briefe verteilt auf den gut 3.800 Sitzschalen im Auswärtsblock. Und auf diesem kleinen Brief oder an diesem kleinen Brief war noch eine eigens angefertigte Anstecknadel mit dran und da stand drin, liebe Münchner, danke, dass Sie die Erinnerung an unsere Busby Babes bewahren. Gut, Busby Babes, da kommt jetzt vielleicht der ein oder andere ins Stutzen. Ich hätte es auch nicht sofort in petto gehabt, diesen Spitznamen, aber die Geschichte kennen viele dann doch, inklusive mir. Da muss ich dann auch sagen, ah ja, stimmt. Die Anstecknadel zeigt nämlich einen Adler, den United beim FA-Cup-Finale 1958 getragen hat und das zum Anlass eines Unglücks, das vorher passiert ist. Nämlich ist ein Flieger abgestürzt im Münchner Raum, ich glaube München-Riem. Hm.
Oder da ist er zumindest gestartet, genau. Ne? Und dann, ich glaube, das war ja der alte Flughafen und dann, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er abgestürzt ist.
Das kann sein, dass ich da falsch liege, beziehungsweise dass es woanders abgestürzt ist und dort gestartet ist. Jedenfalls sind da einige der Spieler von Manchester United, der Mannschaft, der sogenannten Busby Babes in Anlehnung an den damaligen Trainer, der Busby hieß, eine hochtalentierte Mannschaft, viele Spieler, die dort verstorben sind, 1958. Und in München-Riem gibt es halt ein Denkmal, was daran erinnert. Und das wissen die United-Fans offenbar ziemlich zu schätzen, beziehungsweise faktisch zu schätzen, die Bayern, dass die Bayern dort eben an dieses Unglück erinnern. Am Old Trafford gibt es noch so eine Uhr, die genau an den Zeitpunkt dieses Unglücks erinnert. Insofern, ja, das ist so eine Randgeschichte, die ich ganz interessant fand. Die Bayern-Fans übrigens auch am Tag davor, beziehungsweise nicht die Bayern-Fans, sondern Vertreter der Kurt-Landauer-Stiftung, sind am Tag zuvor noch ans Old Trafford und haben dann einen Blumenkranz niedergelegt, allerdings dort zu einem anderen Anlass, nämlich dass United-Legende Sir Bobby Charlton ja kürzlich verstorben ist. Also auch das finde ich immer eine sehr, sehr interessante oder sehr interessante Geschichten rund um solche Spiele, wo sich dann wirklich zwei große und weltbekannte Fanszenen dann auch gegenseitig dort Respekt zeigen und ja, einfach schöne Gesten auch präsentieren.
Ja, genau. So ist es. Ich hatte ein kleines Tränchen im Auge, als ich da deinen Bericht dazu gelesen habe. Genau, deshalb schöne Geste sollte man auch erwähnen und auch von beiden Seiten. Ich habe es gerade parallel nachgeschaut übrigens. Du hattest recht, es war in München-Riem. Total paradox manchmal bei solchen Dingen. Ich habe es noch nie im Detail nachgelesen. Ich hatte das immer als Flugzeugabsturz abgespeichert bei mir. Aber es ist genau wie du sagst, es war in München-Riem, also auf dem Flughafen. Und es war ein Unglück beim Start. Also die waren in München ja nur zum Auftankstopp. Der eigentliche Flug ging von Belgrad nach Manchester. Und damals kamen die Flugzeuge eben noch nicht so weit und in München dann, wie gesagt, kurz gelandet, aufgetankt und dann sollten sie direkt wieder weiterfliegen. Und dabei kam es dann bei diesem Start zum Unglück und zwar direkt noch hinter der Landebahn, waren sie nicht schnell genug und sind dann quasi über die Landebahn hinausgeschossen im vollen Speed und dabei ist dann das Unglück passiert mit den entsprechenden Todesfällen. In dem Sinne wieder was dazugelernt.
Bitter.
Das definitiv. Ist völlig verrückt, wenn du dir sowas vorstellst. Also jedes Flugzeugunglück ist bitter, aber irgendwie nochmal was, ja, nicht schlimmer, aber auch halt wenn auch was Spezielles, wenn irgendwie so eine komplette oder fast komplette Fußballmannschaft drin sitzt. Das ist irgendwie Wahnsinn, kann man sich heute gar nicht vorstellen, was das mit einer solchen Organisation, mit einem Verein machen würde. Also richtig, ja, richtig krasse Geschichte.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da einen Haken dran.
Haken und hinter das Spiel, genau. Ich würde sagen, bleiben wir noch kurz bei der Champions League, oder? Und schauen auf die Auslosung. Du weißt, immer Herzensthema von mir.
sehr gerne. Du hast die Permission to speak.
Genau, ohne kurzen Blick auf die Auslosung lasse ich dich natürlich nicht in die Weihnachtspause. Also ihr kennt das Prozedere, Champions League Achtelfinalauslosung, da gibt es ja immer Konstellationen, die nicht gehen, und dazu gehört, man spielt nicht gegen einen Gruppengegner, das heißt also, der FC Bayern wird nicht auf Kopenhagen treffen können, man spielt immer Erster gegen Zweiter, das heißt, der FC Bayern wird nicht auf Manchester City, Real Madrid oder ähnliche spielen können, und man trifft nicht auf Mannschaften des eigenen Verbandes. Das heißt, der FC Bayern wird nicht auf den Gruppenzweiten aus Leipzig treffen können. Damit bleiben insgesamt noch 6 Teams übrig, auf die der FC Bayern theoretisch treffen kann. Diese 6 Teams, 3 davon, kann man sich leicht merken, sind aus Italien, nämlich Inter Mailand, SSC Neapel und Lazio Rom. Und die 3 weiteren Optionen sind ein alter Bekannter, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven und der FC Porto. So, erster Eindruck im Gesamtpaket. Was denkst du? Machbar, nicht machbar? Starke Gegner, schwache Gegner?
Also grundsätzlich sollte der FC Bayern gegen jeden dieser Gegner in der Lage sein, ins Viertelfinale einzuziehen. Da ist jetzt kein Team wie Manchester City oder Real Madrid dabei. Und das wäre es eigentlich auch schon auf der Liste, ehrlich gesagt. Also es gibt ja auch nicht so viele von denen, wo man Bayern dann in so eine 50-50-Rolle oder vielleicht sogar in so eine leichte Außenseiterrolle bringen könnte. Insofern favorisiert sind sie für mich in jedem dieser Duelle, auch gegen Paris Saint-Germain, weil A, die letzten Spiele einfach gezeigt haben, dass Bayern gegen PSG eigentlich fast immer eine gute Leistung gezeigt hat, und B, Paris jetzt auch keine Bombensaison bisher spielt. Das kann sich alles natürlich dann bis zum Zeitpunkt des Achtelfinales auch nochmal drehen, aber ich finde, sie haben sehr, sehr abgebaut in den letzten Jahren, sind weit von der Form entfernt, die sie einst unter Thomas Tuchel mal beispielsweise hatten. Insofern Paris, ich habe das so ein bisschen augenzwinkernd auch bei uns im Slack geschrieben, dass Paris der einfachste Gegner ist, weil du hast A, ein Team, was dir irgendwie zu liegen scheint. Und B, ist es ein gefühltes 50-50-Spiel? Das heißt, PSG immer noch mit dieser Aura vieler Superstars, Mbappé im Sturm und so weiter, wo du dann einfach sagst, okay, das ist ein Spiel, wo dann nachher vielleicht der ein oder andere auch nach einer, also wenn du es eng verlierst, dann ist es jetzt kein großes Wunder, sagen wir es mal so. Es wäre immer noch eine Enttäuschung für den FC Bayern, absolut, aber es wäre jetzt keine Ultra-Blamage, je nachdem, wie die Spiele verlaufen. Und trotzdem glaube ich, dass sie in diesem Spiel ganz gute Karten hätten, weiterzukommen, weil sie einfach für mich das bessere Team sind. Das ist einfach so eine psychologische Geschichte, warum ich das geschrieben habe, dass ich glaube, dass PSG vielleicht sogar so das einfachste Los wäre. Das schwerste Los für mich wäre tatsächlich Inter Mailand, weil die eine sehr gute Saison defensiv spielen und ziemlich gut auch in Umschaltsituationen sind. Also genau das, gegen was sich Bayern gerade auch in der Champions League immer schwer getan hat. Teams, die sehr gut verteidigen können und vorne sehr klinisch sind mit ihren Chancen. Insofern glaube ich, dass Inter ein sehr, sehr unangenehmes Los wäre. Ja, und alles dazwischen.
Lass gerade mal bei Inter bleiben, das überrascht mich und letztlich auch doch nicht. Also ich schaue mir bei sowas immer ganz gern Rankings an. Und da hast du mal wieder Nagel auf den Kopf getroffen, nämlich tatsächlich sowohl bei Club Elo, gute Seite, könnt ihr euch gerne anschauen für die Schachspieler, Schachspielerinnen von euch, Elo-Werte kennt ihr, und Club Elo macht eben das gleiche Prinzip für Fußballvereine, das heißt, wenn man gegen ein starkes Team gewinnt, bekommt man viele Bonuspunkte und steigt in der Rangliste, wenn man gegen ein immer relativ zu sich selbst gegen ein schwaches Team verliert, bekommt man viele Minuspunkte. Wenn man gegen ein sehr starkes Team verliert, bekommt man nur ganz wenig Minuspunkte. Und so ist das ein dynamisches Ranking, in das alle irgendwie Spiele eingehen, aber immer automatisiert sind irgendwie jüngere Spiele immer mehr gewichtet. Und der Modus ist eigentlich ziemlich gut und ist irgendwie ganz nett. Reagiert natürlich nicht auf Transfers und Verletzungen. Sowas dauert immer ein bisschen, bis es sich dort im Ranking widerspiegelt, aber die sind trotzdem ziemlich gut. Und sowohl in diesem Ranking als auch bei so anderen klassischeren Power-Rankings wie von Opta, Euro, Club Index oder ähnlichen, ist Inter jeweils vor Paris. Bei Opta, also rein datenbasiertem Rating, ist Inter auf Rang 5, bei Club Elo ist Inter auf Rang 6 und PSG ist in beiden nur auf Rang 8. Das jetzt von allen europäischen Mannschaften, nicht nur von denen im Wettbewerb. Also tatsächlich, Justin, dein Gefühl ist da sowohl datenbasiert, auf zwei verschiedene Arten datenbasiert bestätigt. In dem Sinne ganz interessant, das sind auch beides da in diesen Rankings, die mit Abstand stärksten Gegner. Dann kommen danach mit einigem Abstand aber Neapel, dann Eindhoven, Porto nah beisammen und Lazio Rom fällt ein bisschen ab in den Rankings. Also auf dem Papier Lazio der einfachste Gegner. Du hast gerade schon so ein bisschen beschrieben, Justin, wen du einfach einschätzt, auch mit entsprechendem psychologischen Hintergrund und den direkten Duellen als Vergleich. Lass mich nochmal anders fragen. Wer wäre denn dein Wunschgegner und gegen wen willst du nicht spielen? Das kann ja mehrere Ebenen haben, jetzt nicht nur, wer wäre der Einfachste, kann ja auch sein, dass du auf irgendein Duell dich besonders freuen würdest oder dich an einem Duell satt gesehen hast oder andere Gründe. Wen wünschst du dir?
Also Inter wäre tatsächlich das Team, fußballerisch wäre es hochinteressant, aber wenn ich jetzt wirklich mal die Bayern-Brille aufsetze, das würde mir als Bayern-Fan schon am meisten Sorge machen, dass die Bayern da rausgehen. Deshalb würde ich sagen, okay, wenn es nicht Inter wird, wäre das schon ganz gut. Jetzt muss ich kurz überlegen, dazwischen waren PSV Eindhoven, Porto, wen gab es noch?
Neapel und Lazio.
Oh, Neapel wäre auch ein sehr schönes Los von der Atmosphäre her. Auch nicht mehr so stark, finde ich, wie in den letzten Jahren.
Dafür haben wir ja gesorgt mit Kim.
Lazio ist für mich so ein grundsätzlich unangenehmer Club.
In jeglicher Hinsicht, ja.
Ja, in jeglicher Hinsicht einfach unangenehm. Würde ich auch gerne aus dem Weg gehen. Porto finde ich ganz charmant eigentlich. Also weil Portugal einfach ein schönes Land ist, so, weil die Atmosphäre dort auch immer mega ist. Ich habe auch immer wieder, wenn ich an Porto denke, habe ich diese Flashbacks an dieses fast schon epische Duell, wo die Bayern dann 3-1, glaube ich, in Porto verlieren. Desolat und dann im Rückspiel mit 6-6-1 oder sowas Porto abfertigen, ja, genau. Und unter Pep Guardiola und dann in die nächste Runde einziehen. Ja, Porto ist einfach ein interessanter Club, finde ich, auch von der ganzen Geschichte her, wie die sich entwickelt haben in den vergangenen Jahrzehnten, wie sie auch immer wieder tolle Jugendspieler hervorbringen, beziehungsweise auch junge Spieler kaufen und die weiterentwickeln und für viel Geld weiterverkauft haben. Ist ein hochinteressanter Club und glaube ich auch eine schöne Reise für viele Bayern-Fans. Deswegen Porto.
Genau, da würde ich mich dann gerade umgekehrt anschließen und sagen, deshalb würde ich mir im Achtelfinale nicht Porto wünschen, weil ich habe im Achtelfinale keine Zeit, selbst auswärts zu fahren, in dem Fall zu fliegen. Und genau deshalb, Porto ist eigentlich ein Spiel, das würde ich gerne als Auswärtsfahrer mitnehmen. Genau wie du sagst, schöne Stadt und schöner Gegner, guter Club. Trotzdem natürlich Bayern-Favorit, eigentlich ein Traumgegner. Aber würde ich dann ganz egoistisch sagen, deshalb würde ich mir nicht wünschen. Ich würde gern gegen Eindhoven spielen. Unter anderem gibt es da mit Tillmann jemanden, den wir uns anschauen könnten aus nächster Nähe, wenn er spielen darf, der ja aktuell, ist er jetzt dorthin ausgeliehen oder ist er gewechselt? Ich glaube, er ist ausgeliehen wieder. Ja. Ne? Und Peter Bosch hat die ja übernommen und der ist ja durchaus manchmal auch für in Leverkusen damals, hat er ja auch einen enorm guten Lauf, wo er auch durchaus, wie soll ich sagen, kreativen, mutigen Fußball gespielt hat. Bevor es dann danach aber nicht mehr so gut lief in Dortmund, war auch eher durchwachsen, aber interessanter Trainer. Und so gesehen fände ich, das wäre ein ganz netter Gegner. Ich glaube, wir haben jetzt auch länger her, dass wir mal gegen die gespielt hatten. Ich habe kein Duell im Kopf. Hast du eins im Kopf? Also wir haben garantiert mal irgendwann gegen die gespielt.
Ja.
Aber müsste länger her sein.
Ziemlich sicher sogar, dass es da mal was gab, aber.
Ja, ich habe gerade geschaut, 2016 in der Gruppenphase, ja, gut. Das, und ja, mit zwei Siegen.
Sagen, wenn, so ich mich, wenn ich was im Kopf habe, dann sind das ganz sicher nicht die 90er oder 2000er Jahre.
Nee, genau.
Ich erinnere mich meistens an die Jüngeren irgendwie, weil ich habe nicht so ein Riesengedächtnis. Ja.
Thomas Müller. Josh Kimmich haben im letzten Spiel getroffen. Also das passt auch, gutes Vorzeichen. Insofern Eindhoven wäre ein schöner Gegner nach Italien. Ja, Italien ist ja leider immer das Dilemma ist, Lazio haben wir vorhin schon gesprochen, von der Fankultur her eh nichts, was man haben muss. Und auch bei den anderen, es ist als Auswärtsfan zum Hinreisen ist in Italien leider nicht mehr so schön in den letzten Jahren. Immer rigidere Vorschriften und auch teilweise leider nötig, weil es viel Gewalt gibt. Und wir erinnern uns, letztes Jahr war es, glaube ich, die Frankfurter, die irgendwie Einreiseverbot hatten nach Neapel. Ja, in dem Sinne aktuell kein schönes Pflaster für Auswärtsfans und gerade mit Inter ein starker Gegner, die ganz starken Gegner, denen gehe ich auch lieber aus dem Weg im Achtelfinale. Insofern mein wunschlos Eindhoven, mein mit leicht egoistischer Brille nicht wunschlos ist Porto.
Gut.
Dann schauen wir mal, was kommt. Am Montag um 18 Uhr ist die Auslosung. Wahrscheinlich wieder fast überall in diversen Livestreams und Ähnlichem. Wir machen bestimmt auch wieder eine kleine Kurzreaktion dazu.
Jetzt setzen wir uns mal hier nicht unter Druck, Georg.
Ja, zur Auslosung, kleiner Blick auf die Wettquoten und wer hatte wirklich Glück oder nicht, da kriege ich was hier. Notfalls, weißt du, ich habe es ja bewusst offen formuliert, ich habe keinen Artikel angekündigt. Ich könnte ja elegant als Schlupfloch irgendwie mit einem Post auf X oder Blue Sky mich zu meinem Commitment bestätigen.
Wahre Geschichten, echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Kühlen.
Wettquoten, Zahlen, Auslosungen oder wie Mirsan Roth sagt, unser beliebtes Format, verstehen Sie Haas?
Das ist gut.
Gut, Georg, du hast gerade schon gesagt, lass uns mal in die Zukunft schauen. Am Wochenende steht ja ein ziemlich wichtiges Bundesligaspiel an. Kannst du mir sagen, wer laut Understat gerade die meisten Expected Points hat in der Bundesliga?
Oh, da machst du jetzt aber eine Büchse auf, Justin. Ich hasse Expected Points. Komm, die Zeit nehmen wir uns da aber noch gleich. Aber wenn du so fragst, dann schätze ich einfach, es ist der VfB Stuttgart.
Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Wer hätte das denken können?
Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass die es sind. Aber ja, genau. Aber das siehst du wunderbar, das beweist schon direkt, warum die Statistik nichts taugt.
Und das. Also da halte ich gleich dagegen. Also nicht deiner grundsätzlichen Abneigung gegenüber Expected Points, das ist mir relativ egal. Aber dass der VfB Stuttgart ein Beispiel dafür wäre, dass die Statistik Murks ist, da habe ich gleich noch ein paar Argumente, die dagegen sprechen. Also, aber mach erstmal gerne die Expected Points nieder. Da bin ich.
Nee, genau. Also um sie niederzumachen, gilt wie immer alles mit viel Einordnung und Disclaimer. Ich glaube, das versuchen wir ja auch immer zu machen. Alle Statistiken, alle Zahlen, geht es immer darum, in welchem Kontext siehst du sie und wie interpretierst du sie. Ne? Das gilt ja auch für Expected Goals, die ich persönlich immer mag. Und da muss man zunächst mal sagen, ich erkläre zunächst mal, wie berechnen sich diese Expected Points? Das ist nämlich, wenn du so willst, ein Derivat, eine Ableitung von Expected Goals. Was tun die Statistik-Nerds? Die schauen sich die Expected Goals an von Mannschaft A und Mannschaft B, und zwar die jeweils einzelnen Abschlüsse. Ich habe es vorhin für das Spiel von Bayern in Manchester aufgeschlüsselt. Schuss 1 mit 0,02 Chance, dass es ein Tor wird, also 2%. Schuss von Coman mit einer 0,64 XG, also 64%. Und dann gibt es verschiedene statistische Verfahren, wie man das machen kann. Blende ich ja mal aus. Kann man auch mit irgendeiner Monte-Carlo-Simulation machen für unsere Excel-Nerds und Finanzstudenten, die zuhören. Gibt viele Möglichkeiten, ist alles nicht wirklich kompliziert. Bisschen minimal höhere Mathematik. Jedenfalls simulierst du dann, wie viele mögliche Ergebnisse es gibt. Stell dir vor, du lässt 10.000 Mal alle in einem Computermodell die beiden Mannschaften jeweils ihre Chancen, die Einzel-Expected Goals, abschließen, rechnest durch und dann kriegst du halt raus, von 10.000 Spielen gehen, wenn wir uns Manchester Bayern anschauen, gehen dann 1.212-0-0 aus. 1.000, weitere 2.000 gehen 0-1 aus. Weitere 700 gehen 1-1 aus. Weitere 650 gehen 1-2 aus. Weitere 580 gehen 0-2 aus. Und so weiter und so fort. Und irgendwo eine von 10.000, wenn wir uns Manchester United gegen Bayern anschauen, eins von 10.000 Spielen geht wahrscheinlich auch mit den gleichen Chancen 4-1 für Manchester aus. Also das ist die grundsätzliche Logik, so eine Simulation. Einfach nur durchrechnen diese einzelnen Abschlüsse, die es in dem Spiel gab. Und dann quasi für jedes Ergebnis, ne, wenn 700 Mal das Spiel 0-1 ausgeht, dann hat in diesen 700 Versionen Bayern 3 Punkte. Wenn 2000 Mal das Spiel 0-2 ausgeht, dann hat Bayern insgesamt 2700 Mal 3 Punkte und so weiter. Und da rechnest du dann einen Erwartungswert. Und wer mir jetzt noch halbwegs folgt, der merkt schon so ein bisschen, wie es ist. Es ist halt, ja, wie soll ich sagen, da kriegst du halt überhaupt keine Dynamik von dem Spiel rein. Und den Unterschied, was du manchmal auch so ein bisschen bei den Expected Goals siehst, im Zeitverlauf, das spielt halt überhaupt nicht rein, weil das alles so eine Art et ceteris paribus-Analyse ist, die gar nicht berücksichtigt, dass die Mannschaften ja anders spielen würden, wenn es irgendwann im Spiel anders steht. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen, ich glaube, war super kompliziert. Aber die Garbage-Time-Chancen werden halt absolut übergewichtet, weil ansonsten, wenn ein Spiel irgendwo mal 3-0 steht, und du dich halt hinten hinsetzt und den Gegner noch zu 3 Abschlüssen kommen lässt, die ändern ja in dem Spiel de facto nichts mehr am Spiel. In so einer XP-Szenario-Rechnung haben die aber noch einen massiven Einfluss. Und davon gibt es halt ganz viel. Ich kann es an einem anderen Beispiel vielleicht ein bisschen plakativer machen. Letzte Woche hat Bayern gegen Frankfurt gespielt. Wir erinnern uns, obwohl wir es aus dem Gedächtnis streichen wollten. Und bei Understat hat Bayern in dem Spiel 1,92 Expected Points und Frankfurt 0,9 Expected Points. Und vielleicht hätte ich damit anfangen sollen. Das bringt es, glaube ich, ein bisschen greifbarer auf den Punkt, was ich gerade meinte. Und da hatten wir das ja auch gesehen. Wir hatten ja letzte Woche drüber geredet, über das Spiel, dass Bayern da natürlich laut Expected Goals sogar besser war, mehr Expected Goals hatte als Frankfurt. Aber dass niemand, glaube ich, so naiv wäre zu sagen, dass Bayern eigentlich es verdient gehabt hätte, das Spiel zu gewinnen. Dafür waren die Fehler von Bayern zu krass und zu oft und auch einfach vom Spielverlauf. Und das ist halt genau das, was ich meinte, der Spielverlauf. Wir haben den Frankfurtern früh und oft die Tore geschenkt. Dann ist ja fast klar, dass Frankfurt da sich nicht mehr zusätzlich Torechancen rausspielen muss. Und das Spiel war einfach zu früh, zu oft, zu klar für Frankfurt, um da jetzt zu argumentieren, nur wenn ich hier 10.000 Simulationen drüber laufen lasse und in 10.000 Simulationen Bayern mit der Anzahl der Chancen, der Schüsse in dem Spiel von den 10.000 Stück 6.000 gewinnt, dann zu argumentieren, dass Bayern hier hätte 1,92 Expected Points verdient von diesem Spiel. Und in die Tabelle gehen jetzt also 1,92 XP für Bayern und da sogar Bayern jetzt mit 0 Punkten aus dem Spiel rausging, geht Bayern also mit einer Underperformance von 1,9 XP aus dem Spiel gegen Frankfurt. Und daraus jetzt zu argumentieren, nur auf das Spiel betrachtet, ja, Bayern hatte da irgendwie Pech oder ist eigentlich besser als ihr Punktestand, ich glaube, da sind wir uns einig, das wäre für das Spiel gesehen falsch.
Ja, und deswegen ist es ja auch immer wichtig, sich die Spiele dann tatsächlich auch noch anzuschauen, so anstrengend das auch immer ist, weil Fußball ja nun beileibe oft kein so schöner Sport ist. Ich mache natürlich Späße, aber ein bisschen Wahrheit ist da schon mit dran.
Absolut.
Das auch zum Manchester United-Spiel nochmal als Beispiel. Du hast vorhin die Abschlüsse zum Beispiel aufgezählt. Ein Abschluss, der ja gar nicht auftaucht in sämtlichen Statistiken ist, als, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Bayern-Spieler flankt den Ball halb hoch, relativ scharf in den Strafraum rein und Leroy Sané geht rein in diesen Ball, trifft ihn mit der Innenseite seines linken Fußes, aber es ist halt nicht so wirklich ein Abschluss, weil der Ball halt, weil er kaum Druck drauf hat auf den Ball, weil es mehr so aussieht, als würde er angeschossen werden sozusagen, weil er halt den Ball komplett falsch erwischt, so. Er ist aber 4 Meter vorm Tor und wenn er den Fuß nur ein bisschen anders hält, dann, oder wenn er ein bisschen später vielleicht auch losspringt, also wirklich so ganz minimale Entscheidungen im Millisekundenbereich, dann ist das vielleicht ein Tor und dann ist es vielleicht sogar eine Riesenchance. Also dann geht das mit, keine Ahnung, 0,8 Expected Goals oder sowas oder 0,7 Expected Goals in die Statistik ein. Insofern, das ist ja das, was Trainer auch immer, ich glaube, Tuchel hat das zuletzt auch immer wieder betont, was halt nicht in die Expected Goals-Statistik mit einfließt, muss man immer im Hinterkopf haben.
Das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Hinweis, das ist eher dann auch Kritik an oder eine Schwäche, Kritik würde ich es gar nicht nennen, eine Limitierung von Expected Goals, hatten wir kürzlich auch in der Kurve ein bisschen drüber geschrieben. Da gibt es mittlerweile auch Advanced Stats, die sowas dann auch berücksichtigen, so Halb- oder Fast-Chancen gibt es dann. Ich liebe da das Modell. Liverpool hat ein internes Modell, das nennt sich Goal Probability Added. Das bewertet also quasi von jeder Halbchance auch schon, wo nur noch ein Pass fehlt, wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier aus dieser Sequenz ein Tor schießen? Das ist dann genau das, was du meinst, ne? Wenn der letzte Pass nicht ankommt oder es eben nicht zum Abschluss kommt, aber die Situation doch super gefährlich ist, da wird eben das bewertet. Es gibt in der öffentlichen Statistiken zugänglich Expected Threat, so, also erwartet wahre
Bedrohung. Ist das dieses neue soziale Netzwerk, was jetzt rausgebracht wurde?
Also, ich verstrichlichste, Justin, das ist jetzt schon mindestens der vierte heute. Aber bei Thread mit T und Thread mit D ist für uns mich Non-Native-Speakern ist manchmal gar nicht so einfach, das präzise auszusprechen.
Ja, die Deutschen haben ja am meisten Probleme eigentlich mit dem TH. Also,
das habe ich jetzt garantiert auch in beiden typisch
dann,
deutsch
gesagt.
Genau, der Thread und der Thread. So ist es. Genau, also da gibt es auch Annäherungen, aber die haben auch noch massive Schwächen. Das ist einfach rein von der Datenverarbeitung und von der Systematik her. Das ist irre kompliziert. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, aber da schweife ich jetzt ab. Da wird die KI wahrscheinlich in den nächsten Jahren enorme Sprünge machen und dann solche Modelle wie allgemein Torwahrscheinlichkeit hinzugefügt durch eine Aktion, wird wahrscheinlich in 2-3 Jahren werden wir hier Statistiken haben, kann man sich heute nicht ansatzweise vorstellen, wie gut die sein werden. Also da wird sich der Fußball insgesamt ganz massiv ändern. Alles rund um Scouting, Spielanalyse ist ein faszinierendes Thema, wo auch noch nicht alle Vereine gleich gut aufgestellt sind. Looking at you, Säbener Straße. Aber genau, schauen wir mal, was da noch alles kommen wird. Wird sehr, sehr, sehr spannend, aber da wollten wir eigentlich gar nicht drüber reden, sondern über den Verein, der in allen Statistiken in Summe doch irgendwo zu Recht gut abschneidet in dieser Bundesliga-Saison, nämlich der VfB aus Stuttgart. Ne?
Ja, und vor allem
vergessen.
Vor allem aktuell völlig verdient Dritter, können am Wochenende vorbeiziehen an den Bayern, wenn sie in München gewinnen. Und wenn wir uns so ein bisschen den Trend der vergangenen Wochen anschauen, ich meine, Stuttgart hat den BVB mehrfach hergespielt, hat gegen Leverkusen eine sehr, sehr ansprechende Leistung gezeigt. Also es war ein hochattraktives Fußballspiel mit ganz unterschiedlichen Phasen der beiden wahrscheinlich aktuell besten Mannschaften in Deutschland.
Tobi Escher, Gattier.
Sorry, FC Bayern, hat Tobi Escher das auch? Ich bin ja nicht mehr so oft.
Ja, stimmt, du bist ja nicht mehr auf Exert. Also, gefühlt, also ich übertreibe jetzt, ich glaube, er hat es einmal getweetet und einmal retweetet oder gereaxed, weil er hatte das irgendwie schon, er hat es ein bisschen anders formuliert gehabt, aber relativ früh in der Saison hat er schon gesagt, die beiden, ich weiß nicht mehr, ob er gesagt hat, spielerisch stärksten oder am schönsten spielenden oder du weißt ja, ihr Taktik-Nerds, ihr lobt ja nie einfach so, sondern ihr habt ja immer irgendwie ein Spezialthema, das ihr beobachtet und irgend sowas hatte er da recht früh in der Saison
beobachtet. Ich kann mir vorstellen, was er meint, wahrscheinlich so die fußballerischen Lösungen, die so ein Team einfach hat.
Dass genau, irgendwie so.
Wenn wir darüber sprechen, wenn sie unter Druck gesetzt werden, ich glaube, in die Richtung geht das wahrscheinlich. Also wenn ich dann auch auf die eigentlich natürlichen beiden besten Mannschaften schaue, Bayern und Dortmund, und wie viele Probleme die in dieser Saison schon hatten, unter Pressing-Druck des Gegners, Dortmund nochmal eklatant deutlicher als die Bayern, aber auch die Bayern hatten vereinzelt damit ziemlich zu kämpfen, dann ist das nicht so weit hergeholt. Und ich finde auch Stuttgart, die ja zu Beginn der Saison noch so ein bisschen belächelt wurden. Wenn man sich die Spiele angesehen hat, dann hätte man eigentlich auch auf den Trichter kommen können, dass das jetzt nicht der ganz große Zufall ist. Also dass es nicht nur Spielplan ist und nicht nur, die spielen ja auch zuerst gegen die Teams, gegen die sie einfach gewinnen müssen. Also A, sollte man mal gucken, wo kommt Stuttgart überhaupt her? Nämlich aus dem Abstiegskampf. Und B, wie haben die sich jetzt unter Hoeneß entwickelt? Und das ist wie sagt man nochmal, wenn man Karl-Heinz Rummenigge heißt, à la Bonheur. Also das ist schon ziemlich stark. Und das hätte ich ehrlicherweise, habe ich neulich übrigens nicht auf X, sondern auf Blue Sky. Ich rede schon wie so ein Boomer, was das angeht. Da habe ich das auch nochmal geschrieben, dass mich das sehr überrascht hat, dass Stuttgart sich unter Sebastian Hoeneß in eine Mannschaft entwickelt, die zu den Top 2 Teams der Ballbesitzlösungen zählt. Also aus statischen Situationen heraus Dinge zu kreieren. Klar, die haben ihren Kader, haben die unfassbar klug zusammengestellt, auch in den letzten Jahren schon, wo ich echt überrascht war, dass die dann da unten reingerutscht sind in den Abstiegskampf, weil der Kader eigentlich immer ganz gut war. Jetzt haben sie sich im Sommer nochmal dort gut aufgestellt, finde ich. Und dass Sebastian Hoeneß dann der Trainer ist, der so, wo, bei dem es dann Klick macht, das hatte ich absolut nicht auf dem Zettel dieses Jahr. Also das war für mich eine große Überraschung, weil klar, der ein oder andere Bayern-Fan wird jetzt sagen, ja komm, der Hoeneß, der ist doch mit den Amateuren, ist ja doch damals Meister geworden. Also da erstmal Meister zu werden und das so durchzuziehen, das ist ja schon auch eine Leistung. Und klar ist das eine Leistung, aber fußballerisch, wer die Spiele damals verfolgt hat, der wird auch festgestellt haben, das war jetzt nicht der große Ballbesitzfußball oder der groß strukturierte Fußball. Das war eine Mannschaft, die gut zusammengestellt war, die individuelle Highlight-Spieler hatte, wie damals Angelo Stiller, der jetzt auch wieder für Hoeneß spielt, aber der damals eben über dem Niveau der gesamten Liga agiert hat, wo man in der Rückrunde einfach einen unfassbaren Lauf dann auch hatte. Also da ist sehr, sehr vieles zusammengelaufen, wo ich sage, das war nicht unbedingt immer nur, oder das war nicht, das war jetzt nicht so, dass ich sage, das ist auf die Spielweise des Teams zurückzuführen, sondern da waren ganz viele Dynamiken, die zusammengelaufen sind. Und auch bei Hoffenheim hat Hoeneß ja jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass er der, ja, Taktiker klingt jetzt doof, aber dass er der große Stratege ist, der irgendwie am Reißbrett dir was erstellen kann und das spiegelt sich dann auf dem Platz auch so wieder. Aber wenn man jetzt Stuttgart spielen sieht, kriegt man einfach ein komplett anderes Bild von Sebastian Hoeneß. Und ich glaube schon, dass er sich da persönlich weiterentwickelt hat. Und ich glaube, dass der Kader und das Umfeld bei Stuttgart vielleicht auch einfach besser zu ihm passen als die vorherigen Stationen. Ja, insofern, da läuft gerade sehr, sehr vieles sehr positiv zusammen. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist Chapeau Sebastian Hoeneß, weil also diese Entwicklung, die er da durchgemacht hat und wie er dem Team jetzt auch innerhalb von kürzester Zeit eine Spielweise beigebracht hat, die sehr strukturiert ist, die sehr kontrolliert mit dem Ball ist, aber auch gleichzeitig mit vielen Positionswechseln, mit viel Dynamik, viele gegenläufige Bewegungen vorne auch. Das hat alles Hand und Fuß und das macht echt Spaß, sich diesen VfB Stuttgart anzuschauen. Und ja, Chapeau Hoeneß nochmal und ich glaube, für die Bayern wird das eine sehr, 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 sehr harte Nuss am Wochenende.
Genau, bevor wir auf die Bayern kommen, genau, nee, dazu noch, du hast es gerade schon beschrieben, ne, diese Entwicklung unter Hoeneß, was ja auch nochmal eine, vielleicht noch zwei Ergänzungen dazu. Zum einen, der Kader hat Talent, glaube ich, hat er immer, aber wir haben uns immer gefragt, warum entfalten sie es nicht so richtig? Mislint hat da schon gut eingekauft gehabt. Aber dann hatten sie ja jetzt vor dieser Saison, sehr kurz vor Saisonbeginn, sogar noch zwei, drei Leistungsträger abgegeben. Endo nach Liverpool und Mavropanos nach West Ham. Dazu noch Sosa, der hat letztes Jahr leider nicht so gut gespielt, den hat Mislint hat mitgenommen nach Amsterdam. Also das war dann sogar schon nochmal so ein gewisser Aderlass. Und du wusstest natürlich nicht, wie gut die Neuen einschlagen werden, was sie dann gut getan haben. Und dann gab es ja nochmal eine beeindruckende Entwicklung, das hast du gerade angesprochen, in der Saison. Guter Saisonstart. Aber du dachtest, ja, ich dachte zumindest, ja, das ist jetzt mal so Klassiker, irgend so ein Team, das da nicht hingehört, hat einen guten Lauf, Gerassi hat ja auch nach Lust und Laune getroffen, jeder Schuss ein Treffer, das wird so nicht weitergehen, dann war er ja verletzt, dann hatten sie diese 1-2-Niederlagen und da hast du gedacht, ja, okay, die kommen jetzt langsam mal wieder auf den Boden der Tatsachen an und dann daraus jetzt erst sogar in den letzten 4 Wochen, das sind ja fast sogar die stärksten 4 Wochen, ne? Du hast das sehr, sehr gute Spiel gegen Leverkusen angesprochen. In wenigen Wochen vorher haben sie 2-mal gegen Dortmund gewonnen, inklusive einer sehr überragenden Leistung im DFB-Pokal, wo du überlegt hast, ist Dortmund hier irgendwie ein unterklassiger Gegner, so wie die teilweise aufgetreten sind.
Ja, in der Bundesliga also, übrigens auch. Also das
Spiel hatte ich nicht gesehen, ja, ne, aber das ist irre. Das ist also wirklich, dass Stuttgart genau das dahin kommt und wirklich nicht hier irgendwie hier einen Lauf hat oder nur in Anführungszeichen irgendeinen Konterfußball spielt. Nee, die haben wirklich da einen richtig, richtig guten Fußball entwickelt. Und ja, du hattest gerade angesprochen, hat eine Lust für die Bayern. Was wird Tuchel tun? Wie gehst du als Tuchel so ein Spiel an? Was für Ideen hast du? Wie trittst du auf?
Ja, also du darfst jetzt nicht den Fehler machen und BVB-like, sage ich mal, dich dann hinten reinstellen und Stuttgart versuchen irgendwie da durch Defensivfußball dann auszukontern. Also das ist nicht das Spiel des FC Bayern. Der FC Bayern muss auch gegen den VfB Stuttgart klar den eigenen Spielstil auch durchdrücken und schauen, dass man selbst den Ball gut laufen lässt, dass man selbst Lösungen mit dem Ball findet, dass man seine Offensive dann auch ins Rollen bekommt. Das Gute an einem Gegner wie Stuttgart, der ja auch sehr mutig spielt, sehr offensiv spielt, ist natürlich, dass man auch Räume finden wird dann in der Offensive. Was aber auf keinen Fall passieren darf, und das ist gegen Bayer Leverkusen zum Beispiel in der Bundesliga passiert, das ist gegen gegen RB Leipzig zu teilen auch passiert. Du darfst nicht in so einen offenen Schlagabtausch geraten, wo es wirklich dann so hin und her geht und wo du dann gar keine Kontrolle mehr auf beiden Seiten hast, weil ich glaube, davon profitiert fast immer das Team, das nicht der FC Bayern ist, weil es einfach nicht das Spiel der Bayern ist und weil sie da einfach zu viele Fehler machen und zu hektisch werden. Aber genau deshalb wird das auch so eine schöne Status-Quo-Bestimmung, weil du hattest dieses Spiel gegen Leverkusen beispielsweise, wo sie ja 2-2 gespielt haben, wo es viele Phasen gibt oder gab, die so sehr wild und unruhig waren. Du hast in der Vergangenheit häufig solche Spiele gehabt, wo es hin und her ging, wo man sich gefragt hat, wo ist der alte FC Bayern hin, der solche Spiele dann auch mal kontrollieren kann. Das wird jetzt wirklich so eine richtige Standortbestimmung, inwiefern ist der FC Bayern gegen einen sehr, sehr formstarken Gegner in der Lage, so ein Spiel dann auch unter die eigene Kontrolle zu bringen.
Hast du da irgendwie spezielle Schwächen bei Stuttgart ausgemacht, dass du sagst, die müssen wir irgendwie früh pressen, hochpressen, oder sagst du, es ist vielleicht besser, die ein bisschen kommen zu lassen, oder sagst du, die sind über die Flügel verwundbar? Gibt es da irgendeine spezifische Schwäche?
Eine spezifische Schwäche habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, dafür waren sie jetzt auch in den letzten Wochen insgesamt zu stark. Was ich aber grundsätzlich machen würde, ist, das hat Tuchel in der Vergangenheit ja auch häufig schon so praktiziert, ich würde nicht ins offene Messer rennen. Also Stuttgart ist schon ziemlich gut im Spielaufbau. Die haben auch echt Spieler, die mitunter da vielleicht ein bisschen unterschätzt werden, die aber richtig gut am Ball sind und gute Pässe spielen können. Ich glaube, es wäre nicht so wertvoll und nicht so gewinnbringend für die Bayern, wenn sie ganz vorne anlaufen. Ja, aber sie müssen das Mittelfeld unter Kontrolle bringen, je nachdem, wer da dann halt spielt, ob Stiller jetzt spielt oder sonst wer. Da sind sie sehr spielstark, da sind sie immer in den Zwischenräumen, da sind sie immer sehr beweglich, sehr dynamisch. Und da muss Bayern dagegen halten und da müssen sie den Druck erhöhen, da müssen sie schauen, dass sie die Pässe von diesen Spielern eben auch unterbinden. Und wenn sie das schaffen, dann wird es für das sogenannte magische Dreieck vorne mit Guirassy unter anderem und auch Undav, wird das dann sehr, sehr schwierig für Stuttgart, diese Spieler dann auch in Szene zu setzen. Ja, ich glaube, das ist so der Schlüssel, dass sie im Mittelfeld einfach, ich sag einfach, aber dass sie im Mittelfeld Kontrolle reinbringen in ihr Spiel.
Ja, ich bin sehr gespannt, auch gerade im Mittelfeld, wie Stiller sich machen wird. Da gegen den FC Bayern. Du hast vorhin schon gesagt, Stuttgart, in der Tabelle stehen sie gut da, nicht nur nach Expected Points, sondern auch nach echten Points. Jetzt kennt man ja, ich halte das zwar für eine Urban Legend, aber angeblich kauft der FC Bayern ja gerne bei seinen härtesten Konkurrenten die guten Spieler weg. Jetzt, wenn ich auf die Tabelle schaue, steht da erstmal Leverkusen, da brauchen wir aber nicht drüber zu reden, wen wir da uns wünschen würden. Da gibt es verdammt viele, verdammt interessante Spieler, ne, bei Leverkusen, aber das Thema machen wir heute nicht auf. Schauen wir auf den VfB. Wenn du Christoph Freund bist und dir einen Spieler aussuchen darfst von VfB, so Hoeneß, ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir, Hoeneß kauft Hoeneß leer oder so ähnlich.
Ja, habe ich dir eigentlich schon beantwortet, die Frage.
Okay, fies. Wen kaufst du?
Ja, also ich gehe wieder nach Hollywood und nehme den guten alten Stiller.
Du nimmst tatsächlich
Ja, Stiller. Ich bleib dabei.
Ja, ja klar.
Ich finde, das wäre so eine smarte Lösung, wenn man den im Winter schon irgendwie wegspitzen könnte. Weil, also für mich eine komplett unterschätzte Lösung, weil A, glaube ich nicht, dass er extrem teuer wäre. B, glaube ich, dass Stiller auch selbst bereit dazu wäre, den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, das ist ja mein Verein. Also das mag zwar blöd auseinandergegangen sein damals, aber wenn ich jetzt die Chance bekomme, mich da zu beweisen, warum nicht? Also da sehe ich gute Karten. Ja, und ich glaube halt, du zahlst weniger, gehst vielleicht ein bisschen weniger Risiko ein. Klar, kann immer sein, dass er dann vielleicht doch nicht das Niveau für die Bayern hat, aber das kann bei jedem anderen Transfer genauso sein. Und bevor ich da 70 Millionen für jemanden wie Palinha hinlege, bin ich ganz ehrlich, also so ein Angelo Stiller hätte schon was.
Hätte wirklich was, ne? Wir hatten ja auch mehrfach drüber geredet, was im Mittelfeld fehlt, und da bringt er wirklich viel mit. Und ich glaube, dieser Flicksche oder Nagelsmannsche Wildwest-Fußball hätte ihm nicht wirklich gut getan, wenn die Bälle links und rechts an ihm vorbeischießen. Aber jetzt das kontrolliertere Spiel unter Tuchel,
du hast ja oft gefragt, wer wird der neue Weigel unter Tuchel?
Ja, genau, ne?
Warum nicht Stiller?
Das würde wirklich überraschend, ja, gefällt mir. Okay, das ist zu realistisch. Also, weil ich wollte das deshalb fragen, weil das ist ja manchmal das Paradoxe, ne? Ich habe jetzt gerade Leverkusen als Vergleich gebracht, die eben auch eine super Saison spielen. Und bei Leverkusen kann ich dir 5 Spieler nennen, wo ich sage, ja, die will ich unbedingt, die kann ich mir direkt vorstellen, die passen rein. Eine Boniface bräuchte man jetzt nicht mehr, weil Kane da ist, aber an sich jemand, der eine Alternative zu Kane vielleicht gewesen wäre. Über den Würz brauchen wir nicht reden. Frimpong ist super, in Palacios auch als Holding Six könnte ich mir vorstellen. Also da gibt es richtig, richtig viele gute Spieler, alle Defensivspieler von Leverkusen für die Tiefe. Und bei Stuttgart, auf meinen ersten Blick hin, ist mir nämlich fast niemand aufgefallen, wo ich gesagt habe, den würde ich mir jetzt wünschen, weil die dort so richtig gut spielen aktuell, Girassi, eben wie gesagt, wegen Kane bräuchte man nicht. Ein Führich, der finde ich eine super sensationell gute Saison spielt, brauchst du aber auch nicht, weil dieser Halbflügel, torgefährliche Flügelspieler, der auch so ein bisschen im Halbraum spielt, da ist Bayern halt üppig besetzt im Kader. Und ja, tatsächlich, Stiller, ich habe ihn auch mal wieder unterschätzt und ist die Königsantwort, glaube ich, auf diese Frage. Sehr schön.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Gut, Georg, dann haben wir noch ein Thema auf dem Zettel. Wir haben es letzte Woche schon so ein bisschen angerissen, beziehungsweise du hast dann das Thema nochmal durchgedrückt und hast ja auch in der Kurve, hast ja in der Kurve auch schon viel dazu geschrieben und das ist ja auch so dein Thema, der Fußball der Zukunft, wenn man so will, und dann auch mit diesem ganzen Investorenkram. Ich will mal einsteigen. Also was ist passiert? Die DFL hat jetzt die Öffnung für Investoren beschlossen. Das haben wir letzte Woche ja schon so anhand von Gerüchten haben wir das bereits so kommen sehen und hat sich jetzt eben bewahrheitet. Am Montag wurde das beschlossen. Und natürlich hat das auch für viel Aufruhr jetzt bei den Fans gesorgt. Und damit möchte ich mal einsteigen. Und zwar hat die Südkurve München sich auf deren Website, den Link findet ihr dann auch in der Beschreibung des Podcasts, in den Shownotes, haben sie sich geäußert in einem relativ kurzen Statement, sage ich mal, 4 Absätze sind es, darunter 3 längere, wo sie unter anderem eben schreiben, das Ergebnis der DFL-Vollversammlung hinsichtlich des Investoreinstiegs stellt einen Dammbruch für die Bundesliga dar. Dann mache ich mal einen großen Sprung ans Ende des Artikels. Den Investoreinstieg sehen wir als einen elementaren Angriff auf den basisorientierten Volkssport Fußball hierzulande. Die Funktionäre mögen Medienrechte verscherbeln können, doch gleichwohl können wir unsere eingebrachten Anteile am Produkt Bundesliga selbst beeinflussen. Unsere Ressourcen im Kampf gegen die Profitgier und Willkür der DFL werden wir kollektiv bündeln. Noch könnten die Geschäftsführer der Liga das verhängnisvolle Investmentprojekt stoppen. Wir werden diesen Weg genauestens im Visier behalten. So, und das war ein Statement, was nicht nur die Südkurve München rausgegeben hat, sondern was gemeinsam auch steht darunter, die Fanszenen Deutschlands im Dezember 2023 veröffentlicht haben. Insofern glaube ich, habe jetzt auch gelesen, am Wochenende der Bundesliga sollen die ersten 12 Minuten geschwiegen werden. Also eine große Auswirkung. Mit wie viel Ertrag, Georg?
Ja, genau. Also darauf bin ich auch erstmal gespannt. Losgehen dürfte es jetzt und damit steigen wir schon direkt in die Details ein. Wir nehmen heute am Freitag späten Nachmittag, frühen Abend auf und gleich ist Anpfiff in Schalke. Das heißt, während wir noch aufnehmen, passiert dort garantiert schon etwas auf dem Ring, weil Schalke ist ja auch einer, der massivst betroffen ist von der Entscheidung. Und zwar von den Themen, die ich gleich noch im Detail kritisieren werde, vom Ablauf nämlich, von dem Abstimmungsverhalten, das im Gegensatz zur Mitgliederversammlung stand. Aber du hast mich ja gefragt, ja, was davon zu halten ist. Also zunächst mal, ich finde das Statement gut in Summe, weil ich im Ergebnis der Gleichmeinung bin. Also erstens in der objektiven Einordnung, es ist ein Dammbruch. Punkt. Und ich lehne es ebenfalls ab, da bin ich ebenfalls mit der Fanszene einer Meinung. In der Begründung gehen wir auseinander. Ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Profitgier. Ich meine, das Wort klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich werde mich nicht irgendwo auf eine Demo stellen und ein Schild pro Profitgier hochschalten.
Das würde ich tatsächlich sehr gerne sehen. Du musst nicht auf irgendeinen Protest gehen. Also mach das bitte gerne im Stadion.
Im Stadion, ne? Pro Profitgier, hier, yeah. Ich bin auch kein FDP-Wähler. Das ist aber nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, obwohl ich, wie soll ich sagen, nicht nur Chicagoer Schule Volkswirtschaftslehre studiert habe und früher großer Hayek und von Mises Fanboy war. Das geht an zwei, drei Nerds raus, die das hören. Also Klammern war das aus. Nee, also gegen Profitgier habe ich tatsächlich nichts. Spaß beiseite. Ich sage da ja ab und zu mal was im Scherz dazu, aber das ist mir tatsächlich sehr ernst. Ich finde den modernen Fußball in Summe gut und ich habe überhaupt nichts gegen viel Vermarktung, weil das ganz einfach für mich als Fan den Fußball in ganz anderen neuen Arten erlebbar macht. Ich profitiere davon und ich mag das, dass es 24/7 Berichterstattung gibt über Fußball, dass ich auf Knopfdruck mittlerweile erst die zweite, dritte Liga spielen kann. Ich kann auf OneFootball mit zwei Klicks kann ich dritte Liga schauen, wenn ich mal ein Einzelspiel schauen will. Ich kann, egal wo ich bin auf dem Globus, kann ich irgendein Streamingportal anmachen und ein Spiel live schauen oder dort in einer Sportsbar schauen. Oder ähnliches. Es gibt hunderte Portale, auch wenn 90 davon irgendeinen Boulevard schlechten Content bringen und Berichterstattung bringen, die 10 von den 100, die richtig gute Berichterstattung bringen, die sind Teil des modernen Fußballs. In 80er Jahren mit 16.000 Fans in einem regnerischen, nicht überdachten Stadion gibt's das nicht. Da gibt's keinen Miasanrot, da gibt's keinen Rasenfunk und ganz vieles andere auch nicht. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die Geld mitverdienen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Milliarden Menschen auf der Welt Fußball schauen, dass 100 Millionen davon auf dem Konto von Lionel Messi landen. Sternchen, wenn er sie denn versteuern würde, wäre es noch besser. Aber nochmal ein anderes Thema. Ne? Also ich habe nichts gegen Profitgier. Ich will nicht irgendeine verklärte, gestrige Lösung. Das ist auch, was ich ganz generell immer an der Fanszene kritisiere. Die kämpfen für mich zu viel für eine verlorene Welt von gestern statt für eine gute Welt der Zukunft. Having said that, bin ich, wie gesagt, in der Beurteilung dieser Maßnahme des modernen Fußballs komplett auf deren Seite. Ich glaube, das, was die DFL hier machen wird, ist ja so ein In-Between, weil sie haben jetzt ja noch nicht tatsächlich was verkauft, sondern die haben jetzt ja nur, was heißt nur, sie haben jetzt beschlossen, dass es keinen weiteren Beschluss mehr braucht, sondern dass die Geschäftsführung der DFL jetzt eigenständig handeln darf, also so eine Art Freifahrtschein jetzt den Deal abzuschließen. Und ja, da gehe ich mit. Wie gesagt, es ist ein Dammbruch und ich finde ihn nicht gut, weil das ist schon irgendwo was Endgültiges und eine Abkehr von allem, was du vorher hattest. Und ich finde ihn auf mehreren Ebenen nicht gut.
Lass uns da doch mal einsteigen und genau. dann erklär uns doch mal, was genau dir daran nicht passt. Und vielleicht auch dann, wobei das kann ich dann noch mal als Nachfrage stellen, wie du es besser gemacht hättest. Oder heißt, wie du es besser gemacht hättest, sondern wie du es dir besser gewünscht hättest, sagen wir es mal so.
Ich hätte es auch besser gemacht.
Das ist der Spirit, das wollen wir hier. Das ist das Mir San Mir, dass wir Mir San Rot Podcast über Monate lang vermisst haben.
Also nicht nur ich, auch viele Leute, übrigens, das will ich vielleicht nochmal vorwegschieben, auch viele Leute von der DFL hätten es übrigens besser gemacht. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe da ganz gute Insights, ganz gute Quellen, ohne dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen muss und will und darf. Viele von den Plänen jetzt, und das ist mir auch wichtig in der Unterscheidung, die finde ich nämlich gut. Wenn sie jetzt hier sagen, wir machen irgendeine Art Game Pass, also digitales eigenes Streaming-Angebot, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, kleines Fragezeichen, kommen wir heute vielleicht nicht dazu, das auszudiskutieren, aber die Grundidee zu sagen, ja, wenn es uns irgendwo nicht zu sehen gibt, in Sri Lanka, Kanada oder sonst wo, weil wir dort keinen Deal mit irgendeinem Broadcaster haben, dann gibt es dort die Möglichkeit in Zukunft direkt B2C, wie man das dann so schön nennt, von der Bundesliga direkt vermarktet, per Abo-Möglichkeit an Kunden dort vor Ort das zu verkaufen. Warum nicht? Finde ich gut. Zu sagen, wir gehen mehr ins Ausland, unterstützen das auf verschiedenen Ebenen, finde ich gut. Komme ich mit allem klar. Ich selbst, das habe ich ja vorhin gesagt, Stichwort Profitgier, ich wäre der Erste, der eine Fanreise mitmacht, wenn der Supercup nächstes Jahr in Chicago stattfindet oder wenn ein reguläres Saisonspiel des FC Bayern, ja, Saudi-Arabien würde ich vielleicht nicht hinfliegen, aber wenn es eine Stadt wäre, Land wäre, wo ich gerne hin würde, Mexiko, New York, Hongkong, würde ich direkt mitfliegen. Hätte ich Bock drauf, finde ich gut. Und deshalb, dass sie dort aktiver werden, Haken dran. Und die DFL hat die Pläne seit 10 Jahren in der Schublade und die DFL hat seit 10 Jahren gesagt, Leute, liebe Bundesliga, wir brauchen nur von der 1 Milliarde, die ihr jedes Jahr einnehmt, 2-3% mehr, dann können wir das alles umsetzen. Aber die Bundesliga-Vereine haben das 10 Jahre lang nicht hergegeben, diese 2%, weil sie gesagt haben, nee, es ist so wichtig, dass wir auch pro Verein umgerechnet diese 800.000 Euro jede Saison mehr bekommen. Deshalb könnt ihr eure Pläne nicht umsetzen und ihr könnt nur weiterhin mit viel zu wenig Personal und viel zu wenig Mitteln müsst ihr versuchen, die gleichen Einnahmen zu generieren wie die Premier League, was nie klappen konnte. Also deshalb Maßnahmen vorangeschoben finde ich grundsätzlich okay, nicht alle im Detail, aber dass sie was machen wollen. So, warum ist jetzt hier dieser Ablauf so zu kritisieren? Zunächst mal muss man das eben genau dahin trennen und das hat die Bundesliga, das ist schon mein erster Kritikpunkt, eben nicht sauber gemacht. Die eine Frage ist ja, was hast du vor? Wie willst du dein Produkt attraktiver machen? Wie willst du besser, größer, schöner werden? Und die andere Frage ist, wie finanzierst du das, dahin zu kommen? Wie gesagt, die eine Hälfte davon, was willst du machen, finde ich in Summe okay. Die andere Frage ist nämlich nur, wie machst du das, wie finanzierst du das? Jetzt springen wir wieder kurz ins BWL-Lehrbuch. Du kannst Investitionen finanzieren, ganz grob gesagt, auf 3 Ebenen. Aus dem laufenden Cashflow, sprich aus den Einnahmen. Ne? Du bist ein Bäcker, du verkaufst täglich 1.000 Brote, bekommst Geld dafür, 2.000 Euro, gehst am nächsten Tag zum Müller, kaufst Mehl, backst wieder 1.000 Brote und hast wieder, überspitzt gesagt, machst alles aus der Kasse, aus dem Bargeldbestand, nennt man deshalb Cashflow finanziert. Das ist so landläufig Kleinstunternehmer. Und wenn du mehr Geld brauchst, wenn der Bäcker jetzt eine neue Filiale braucht, dann geht er zur Bank und sagt, liebe Bank, oder neuen Ofen brauche, ich brauche hier einen kleinen Kredit über 10.000 Euro, 20.000 Euro und dann bekommt er einen Kredit von der Bank und dann kauft er sich einen neuen Ofen und dann stottert er den Kredit über 3 Jahre ab oder 10 Jahre. Und wenn er sagt, ich will jetzt aus meiner einen Filiale, will ich jetzt 100 Filialen machen und ganz Deutschland erobern, dann sucht er sich einen Investor und mit dem erobert er dann Deutschland. Und das ist halt irgendwo die Ultima Ratio, den Investor zu setzen. Das ändert halt viel, weil dann ist es nicht mehr deine Bäckereikette, dann ist es die Bäckereikette, die zu Anteilen dir gehört und zu Anteilen dem Investor gehört. Und das ist halt, wo ich sage, um diesen Schritt zu machen, um diesen radikalen Schritt zu machen, braucht es für mich einen sehr, 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 sehr guten Grund. Nämlich zum Beispiel, wenn ich das Potenzial sehe, aus einer Bäckerei-Filiale 100 Bäckerei-Filialen zu machen, dann sage ich, okay, das ist ein guter Grund, hier habe ich Potenzial. Aber zu sagen, ich erhöhe meine Umsätze auf dem nordamerikanischen Markt von aktuell 240 Millionen pro Jahr auf 260 Millionen pro Jahr, weil ich 10.000 Amerikanern einen Game Pass verkaufe, der mich gar nicht viel Geld kostet, das ist für mich viel, viel, viel zu wenig für diesen Dammbruch. Also das passt für mich schon mal komplett strategisch nicht. Ich sehe da, weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist, die bauen hier eine Story auf, die sagen hier wirklich, das ist, wenn ich sage, ich ziehe jetzt mit dem FC Bayern, ich ziehe aus München um, weil uns irgendwie die Säbener Straße zu eng geworden ist und wir machen dann das neue Stadion, weil wir irgendwie gerne 76.000 Zuschauer hätten in der Allianz Arena statt 75.000, deshalb ziehen wir jetzt nach Portland an der amerikanischen Westküste, weil dort dürfen wir ein Stadion mit 76.000 Zuschauern bauen. Völlig drüber. Und wenn der FC Bayern jetzt sagen würde, in München haben wir jetzt von Markus Söder verboten bekommen, darf man keinen Profifußball mehr spielen. Und wenn der FC Bayern dann sagen würde, okay, jetzt müssen wir leider ins Ausland umziehen und er zieht dann nach Salzburg, würde ich wieder sagen, okay, dann ist diese Maßnahme okay. Und das ist halt so ein bisschen, da fehlt mir hier so ein bisschen der Bezug. Das ist so mein erster abstrakter Kritikpunkt.
Jetzt gab es vor allem in den sozialen Netzwerken natürlich auch viel Kritik, die natürlich auch emotional und auch zu Recht emotional geäußert wurde. Eine ist mir da sehr hängen geblieben, weil sie aus meiner Sicht recht häufig geäußert wurde und irgendwie auch wiederkehrend ist bei solchen Themen. Und zwar sinngemäß, die DFL hat in den letzten Jahren schon nicht unbedingt die allerbesten Entscheidungen getroffen. jetzt wird sie durch diesen Investorendeal, den sie jetzt eintüten könnte, vermutlich mehr Geld bekommen, aber nicht unbedingt die besseren Entscheidungen mit mehr Geld treffen, was es ja eigentlich wiederum noch schlimmer macht, weil man mit mehr Geld noch mehr schlechte Entscheidungen in der Theorie treffen könnte. wie, also jetzt mal unabhängig von dem ganzen Prozess, wie es da zustande kam etc., wie siehst du da diese Abwägung zwischen Chance und Risiko durch den Zuwachs an finanziellen Mitteln, der ja dort dann sich anbahnt?
Ja, also da bin ich ein bisschen optimistischer, weil die Leute, die ich kenne, zumindest zu denen habe ich recht großes Vertrauen, denen traue ich was zu. Die werden mit dem Geld was Sinnvolles anfangen können. Die schlechten Entscheidungen, die waren nicht unbedingt meiner Meinung nach, dass die DFL Geld schlecht investiert hätte. Wir haben schon einige Produkte aufgebaut, auch so mit Amazon zusammen. Die haben eine ganz gute Qualität, Videoübertragungstechnik, was man so ja nicht sieht als einfacher Fernsehzuschauer, aber die sind da gut drin, auch Fernsehbilder für Sender zur Verfügung zu stellen etc. Technologisch sind die gut, die haben da eigene Tech-Company aufgebaut, die auch so Spielerdaten analysieren kann etc. Die können schon was und denen traue ich auch zu, da mit einer ordentlichen Qualität einen Game Pass oder ähnliches hinzustellen und so Reisevermarktungs-Eventisierung im Ausland, worum es ja letztlich geht, das können die auch. Also es geht ja darum, um das mal konkret zu machen, was die vorhaben, wenn es darum geht, Unterstützung von Auslandsvermarktung, von Auslandspräsenz. Es geht darum, dass künftig nicht nur 4 Bundesliga-Teams in den USA spielen, das ist der spannendste Markt die nächsten 3 Jahre, sondern dass da auch was drumherum passiert, dass wenn Köln in Chicago gegen Paderborn spielt, dass das auch jemand weiß vor Ort. Das heißt, das muss man sich wirklich plakativ vorstellen. Was heißt das? Manche haben hier vielleicht mitbekommen, gerade Zuschauer, Hörer, Hörerinnen aus München mit dem NFL-Spiel in München, dass du ein Jahr, also das für Köln-Paderborn wird man jetzt nicht das gleiche aufziehen, wie wenn die NFL ein Pflichtspiel in München hat, aber dass du Monate vorher das Spiel ankündigst, dass du Kooperationen hast für Vermarktung mit Gewinnspielen in Radios, dass du dir die richtigen Influencer suchst, die eine Berichterstattung machen, die irgendwo embedded sind im Training, hier ein bisschen was zeigen, damit du wirklich so 3 Monate bevor das Spiel ist, so ein bisschen so langsamen Hype anzettelst, dass die Leute, wie gesagt, einfach mitbekommen, dass du vor Ort bist mit deiner Technik, dass du gute Fernsehbilder zur Verfügung stellst, am besten kostenlos in den ersten 2 Jahren, damit ESPN Sendezeit füllen kann und dort die Fernsehbilder hat. Und das alles können und wollen Köln und Paderborn nicht selbst zur Verfügung stellen, wenn sie dort spielen. Deshalb macht die DFL das und das kann die DFL. Also das operativ umzusetzen, den Punkt gebe ich Ihnen, das werden sie hinbekommen. Nur dafür hätten sie halt keinen Investor gebraucht. Das bisschen Geld hätten sie auch aus dem Cashflow haben können oder von der Bank.
Also abschließend vielleicht, wenn du nicht noch...
Nicht abschließend, ach, ich habe noch viele Themen. Hier baue ja einen Spannungsbogen auf, das hier vorhin war mein kleinster Thema. Ich fasse mich kurz anschließend, weil ich weiß, es ist jetzt auch schon ein paar Tage her und es gab viel Berichterstattung drüber. Ich fasse mich dann wirklich kurz, aber lass mir noch 2 andere Punkte machen.
Gerne, klar. Aber zu der Frage nochmal vielleicht auch abschließend... wenig Ertrag für einen Prozess, der sehr, sehr viel Ärger einbringt.
Genau, das ist nämlich nochmal ein wichtiges, du sagst das richtige Stichwort, da wollte ich mich jetzt darauf hinauf, Stichwort Prozess. Ne? Ich sage jetzt, ich bin der Meinung, Investor ist falsch, aber nehmen wir an, es ist die richtige und zwingende und einzig mögliche Lösung. Dann erwarte ich von der DFL, von der Bundesliga, von den einzelnen 36 Geschäftsführern, Vorständen, dann erwarte ich, dass sie, salopp formuliert, die Schussbär haben, sich vor ihre Mitglieder hinzustellen und sinngemäß, wie damals Hoeneß mit der, ich kriege jetzt das Zitat nicht mehr hin, mit der Südkurve, mit den Stehplatzpreisen und den VIP-Logen dafür, weißt du? Was ich meine, wo er gesagt hat, die 8 Euro für einen Stehplatz oder die 10 Euro,
die
werden doch von den Sponsoren bezahlt in ihre VIP-Logen, weil wir die ausnehmen und so ähnlich. Ne? Dann erwarte ich halt hier wirklich, dass man das argumentativ rüberbringt und dass man sich auch dem Sturm der Gegenwehr der Fans, der eigenen Mitglieder stellt und die überzeugt. Und wenn man sie nicht überzeugt bekommt und wenn man 50+1 ernst nimmt, dann geht's halt nicht. Punkt. Und das ist was die DFL aber de facto gemacht hat. Sie hat erstens den Fans, das muss man so klar sagen, oder nicht die DFL ist immer so abstrakt, es sind die Bundesliga-Vereine, die das gemacht haben, was die 24 Bundesliga-Vereine, die dafür gestimmt haben, gemacht haben. Die einen haben ihre Fans gar nicht gefragt. Und dazu gehört auch ein FC Bayern. Der hatte vor kurzem eine Mitgliederversammlung. Der Prozess hier lief. Der FC Bayern hätte auf die Agenda setzen können, stimmen wir hier ab und geben hier unserem Vorstandsvorsitzenden das Mandat, in einer kommenden DFL-Sitzung dafür abzustimmen, dass die DFL eine neue Gesellschaft gründet und Anteile abgibt. Hätte der FC Bayern machen können. Der sich, wir hatten drüber geredet, Satzungsthema, Mitgliedereinbindung, Fandialoge, Workshops, vordergründig viel gemacht hat. Diese essentielle Frage hat er nicht mit seinen Mitgliedern besprochen und hat hier, wir sind ja so weit beim FC Bayern, wir nehmen es als gegeben, wir wussten, dass der FC Bayern mit ja abstimmt und niemand ist überrascht davon. Der hat es nicht gemacht, andere haben es gemacht. In Schalke war es Thema auf der Mitgliederversammlung und es gab ein klares Votum, wir stimmen mit Nein. Was passiert? Der Präsident von Schalke geht hin und stimmt mit Ja. Bei Hannover gab es ein klares Votum, wir stimmen mit Nein. Der Präsident sagt, wir stimmen mit Nein. Was passiert? Der Geschäftsführer Martin Kind geht hin und sagt, es ist mir doch egal, was der e.V. sagt. Ich als Geschäftsführer Martin Kind stimme mit Ja. Das kann sogar noch rechtliche Folgen jetzt nach sich haben. Wird doch ein richtig spannendes Thema, klammern wir hier aber aus. Also allein dass der, die Abstimmung selbst geheim war und nicht nachvollziehbar ist, wer lebt, interpretiert hier 50 plus 1 wie, das ist für mich, ja, finde ich, das ist nicht gut. Das ist einfach, das machst du nicht. So gehst du nicht mit so einem Thema um. Das ist, weißt du, das ist wirklich.
Das ist auch so ein Thema, das hatten wir ja in anderen Kontexten schon ganz oft. Und die Fans oder die Fanszenen haben das in ihrem Statement ja auch völlig zu Recht angemerkt. Es ist ein sehr, 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 sehr seltsames Demokratieverständnis.
Genau, genau das halt. Weißt, genau das, du siehst, du bringst heute meine Gedanken präzise auf den Punkt. Das ist halt, was ist das für ein Demokratieverständnis? Die einen werden gar nicht gefragt, die anderen werden gefragt, aber ihre Meinung und ihre Abstimmungsergebnisse werden ignoriert. Und dann machst du es halt hier trotzdem. Und wie gesagt, sie kombinieren hier auch so viel mit. Es geht, formal ging es in der Abstimmung drum, dass sie statt Fremdkapital aufzunehmen, statt einen Kredit aufzunehmen, einen Investor mit ins Boot nehmen. Jetzt ist irgendwie, jetzt sickert dann 3 Tage später durch, dass in der gleichen Abstimmung damit auch der Weg frei ist, die Namensrechte der Bundesliga zu vergeben. Die Namensrechte der Bundesliga zu vergeben hat überhaupt nichts damit zu tun, wie du deine späteren Ausgaben finanzierst. Also, dass du einen Investor mit ins Boot nimmst, weißt du, ist aber jetzt auf einmal auch still und heimlich durchgewinkt worden. Während die Premier League, die mit als erste die Namensrechte abgegeben hat, damals Barclays Premier League, das vor ein paar Jahren gestoppt hat, weil sie gesagt hat, es ist viel zu wichtig, dass unser Name, unserer Liga, ich sag mal, für sich selbst steht, so Branding, Image Building. Ja, also das ist einfach, ja, das ist, kann man nicht anders sagen, das ist ein shady Prozess letztlich unterm Strich und das finde ich nicht gut. Und deshalb freue ich mich auf die vehementen Reaktionen der Kurven in Deutschland in den nächsten Tagen. Und dann noch mein letzter Punkt, aber jetzt fasse ich mich wirklich kurz. Das hatte ich, glaube ich, in unserer Kurve auch schon ein bisschen aufgeschrieben und das zieht so ein bisschen die Klammer, was ich vorhin sagte. Wenn schon Dammbruch, dann doch bitte richtig. Weil, worum geht's hier? Die DFL verscherzt es sich mit ihrer, wie soll ich sagen, selbst im Business-Sprech mit ihrer Kernkundengruppe, mit ihren wichtigen Kunden, mit ihren Fanszenen, Land auf, Land ab. Das tut sie für ein kleines bisschen Geld. Du kannst dir hier den Business Case irgendwie schön rechnen, dass du sagst, da haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen, das ist aber auch dann sehr BWL-lastig und viele Prognosen. Lohnt es sich, rein monetär gesehen, lohnt es sich das, was sie hier machen? Ne? Das ist noch eine offene Frage. Lohnt es sich, jetzt 1 Milliarde auszugeben für Game Pass, für ein neues Büro in New York und Singapur und sonst was und dafür 20 Jahre lang auf 8% zu verzichten? Kann sich lohnen, vielleicht aber auch nicht. Aber jetzt kommt mein eigentlicher Punkt nochmal, selbst wenn es sich lohnt, selbst wenn monetär gesehen die Milliarde, die sie jetzt investieren, 1,2 Milliarden zurückwirft und jeder Verein ein kleines bisschen Plus macht. Wo will die Bundesliga eigentlich hin? Was ist ihr Ziel? Und geht sie hier mit einem Schritt in die richtige Richtung, in die sie hin will? Wo will die Bundesliga in 5, in 10, in 20 Jahren stehen? Der Fußball, die ganze Welt hat sich massiv verändert in den letzten 10, 20 Jahren, in den letzten 5 Jahren, Medienkonsum, alles was dazugehört. Das ist ja wirklich, ne, wir haben Merkel oft genug dafür belächelt, für ihr Internet ist Neuland, Spruch. Aber was sich hier wirklich geändert hat, es ist noch nicht so lange her, da wurden nicht alle Bundesligaspiele live übertragen. Es gab früher in der Sportschau nur drei Spielen Highlights, dass Leute, die in meinem Alter, ich bin 80 geboren, erinnern sich noch daran, als ich ein Kind war, da liefen von 3 Spielen Highlights, von anderen Spielen gab es keine Bilder. Und von ausländischen Ligen erst recht nicht. Das hat irgendwann in den 2000ern hat es angefangen, dass es auf damals DSF, glaube ich, Laola ab und zu mal Ausschnitte aus Spanien gebracht hat. Das war super Hype damals, wir haben es geliebt und dann kamen die Spiele, du hast vorhin FIFA erwähnt und ähnliches. Also dass Fußball eine globale Marke, ein globaler Sport geworden ist und dass es heute für dich so leicht ist, Real Madrid und Newcastle zu schauen, wie Bayern zu schauen, für Kinder in Deutschland, das ist neu. Damit wird der Sport sich aber noch massiv verändern in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Ich behaupte, Es wird auch hier im Fußball so eine Art Winner-Takes-It-All-Szenario geben, wie es es überall gibt, in allen globalen Themen, mit Plattformen, mit Software, mit Netzwerken, mit ganz vielen Themen. Du hast immer eine Konzentration, eine Konzentrationsbewegung irgendwo. Es ist auch irgendwo daneben Platz für verschiedene Nischen, aber das wirst du auch hier haben. Und da frage ich mich, hat die Bundesliga das überhaupt schon begriffen? Und was ist ihre Antwort drauf? Ohne, dass es da eine richtige oder falsche Antwort gibt. Aber das ist die Debatte, die sie eigentlich jetzt führen müsste. Und dann überlegen, will ich mitspielen auf dem Global Game? Und wenn ja, wie mache ich das? Das mache ich nicht mit einem Game Pass. Wenn ich als Bundesliga wirklich glaube, ich muss die Nummer 1 oder die Nummer 1 oder 2 werden im globalen Fußball-Game, dann muss ich radikale Reformen machen, die so radikal sind, dass bis heute noch niemand die ausgesprochen hat. Dann muss ich vielleicht die Bundesliga fusionieren mit meinen Nachbarländern. Dann muss ich eine gemeinsame Liga mit Österreich, Schweiz, Holland, Frankreich, Tschechien machen. Ich weiß es nicht. Dann muss ich vielleicht überlegen, ob ich auf Abstiege verzichte, ob ich Formate ändere. Vielleicht mache ich statt Fußball einer Saison mache ich Tennis. Ich will jetzt gar nicht weiterdenken, aber du weißt, in welche Richtung ich denke. Weißt du, du musst irgendwie überlegen, wie werde ich wirklich groß? Eine positiv gesteuerte Superliga, Europa-Liga, anders gedacht, aus der Champions League eine mit deutschem Einfluss positive Superliga zu machen. Oder ich will das gar nicht, was völlig okay ist. Und ich sage, ist mir doch egal, was da global passiert. Das ist alles so völlig absurd mit den Oligarchen, Scheichs und globalen Superclubs. Das machen wir nicht. Wir machen uns das bestmögliche Produkt für den deutschen Markt. Wir sind eine deutsche Liga. Wir ziehen 50+1 die Schrauben an. Wir stellen wieder um auf 100+0, werden eine komplett Fan-Mitglieder geführte Liga, machen das kommerziell, machen hier tolle Produkte auf Sky, machen noch schönere Stadien, noch schönere VIP-Logen und steigern auch so unseren Umsatz. Aber wir denken erstmal nur auf unseren lokalen Markt, weil wir irgendwo glauben, auf dem globalen Wettrennen zwischen Saudi-Arabien und den USA können wir nicht mithalten. Wir finden für uns eine schöne Nische. Und dann war das hier ein Schritt in die genau falsche Richtung, weil man jetzt genau die man dann bräuchte, verärgert. Und das fehlt mir. Und das ärgert mich im gesamten Prozess am meisten, weil das fehlt mir von allen, das fehlt mir auch von Kritikern. Ich habe noch in keinem kritischen Bericht darüber jetzt ein alternatives Zukunftsszenario gesehen für die Bundesliga. Und das vielleicht als Wort zum Sonntag, zum Abschluss von mir für das Thema. Vielen Dank für deine Geduld und vielen Dank für die, die bis hierhin mir zugehört haben. Ihr habt gemerkt, ich hatte viel dazu im Kopf. Ich habe es nicht ganz so strukturiert rübergebracht, aber vielleicht ein paar Fetzen zum Nachdenken.
Aber ich find's ganz interessant. Fand ja auch die Netzreaktionen dazu ganz interessant, unter anderem die Curry King Bundesliga. oder beim Schrottwinkeln, beim Schrottwichteln schenke ich dir die DFL-Medienrechte. auch HelloFresh Kochbox Bundesliga fand ich ganz gut.
Ach scheiße, das bringt mich jetzt nochmal, da muss ich nochmal eine Anekdote dazu erzählen, jetzt hier in der Diskussion, ne? Wie gesagt, hier Vermarktung und da merkst du auch, auf welch wackeligen Füßen die Geschäftsführer und Vorstände teils abgestimmt haben. Es gab dann nämlich, irgendjemand hat gesagt, ja, wir müssen die Fans näher ranbringen, Vermarktungserlebnis verbessern, dies, das, anders machen. Und dann gab es da, ja, was heißt das denn, in Zukunft dann Videos in den Kabinen? Und dann hat, ich weiß nicht, wer es war, von Werder Bremen gesagt, nee, in die Kabinen natürlich nicht, aber es gibt ja auch andere Dinge, die spannend sind. Wir könnten zum Beispiel in Zukunft die Busankunft filmen und übertragen. Und ja, da denkst du dann, ja, okay, mal im Ernst, wir reden hier gerade über eine Milliarde Finanzdeal und der Geschäftsführer von Werder Bremen rechtfertigt es damit, dass man in Zukunft dann dank des Deals, dass man also einen Investor braucht, um in Zukunft die Busankunft von Werder Bremen am Stadion anders filmen zu können und damit neue Fans gewinnt und die Welt erobert.
Also mich holt das voll ab. Ich würde nichts anderes mehr gucken.
Die schönsten, die wäre nicht mehr das Tor des Monats, sondern die schönste Busankunft des Monats. Und hier kommt der FC Bayern mit Busfahrer Heinz Winkelmoser. Oh ja, schau, er schaltet in den zweiten Gang und nimmt die Kurve. Und jetzt, er geht auf Schrittgeschwindigkeit. Jetzt macht er noch ein schönes neues Lied an zum Einmarsch.
Also es gab früher gab es mal auf der... wo lief das? Das lief immer in der Nacht, ich glaube vorne.
In der Nacht in auf ARD, glaube ich.
Oder so, die schönsten Bahnstrecken Europas. Das habe ich mir manchmal, wenn ich vom Feiern nach Hause kam oder so, habe ich mir das nachts noch reingezogen. Und das hat mich voll in den Bann gezogen. Ne? Also man könnte ja dann die schönsten Busstrecken der Bundesliga etablieren. Und dann kann man sich mit diesem DFL Game Pass die schönsten Busstrecken anschauen, wenn der FC Bayern von, wenn die nach Hamburg fliegen.
Ja, der Bus fährt ja trotzdem, der fährt ja alleine
stimmt,
vor.
Stimmt, der fährt München nach Hamburg. Dann hat man auch keinen Thomas Müller, der einem hinten immer reinquatscht. Also doch, das würde ich mir.
Sensationell, weißt du was?
Das Beste, da würde ich mal reinschauen.
Das Beste ist, jetzt machen wir uns hierüber lustig. Wahrscheinlich wird genau das der absolute Burner. Demnächst TikTok-Account, der genauso heißt.
Irgendeiner hört gerade diesen Podcast von der DFL und denkt sich so: Mensch, gar nicht mal so schlecht die Idee. Lass mal machen.
Und dann demnächst Millionen Follower. Busankunft heute, DFL Official, herrlich.
Ich finde es gut. Gerne machen, Jungs und Mädels. Setzt euch daran, setzt das um. Und investieren könnt ihr auch in Mirsan Roth. Ihr könnt sicherlich keine 50+1 bei uns erwerben. Das geht leider nicht. Da muss ich euch enttäuschen. Wir werden auch nicht HelloFresh Kochbox Mirsan Roth heißen. Schade. Das kann ich euch auch versprechen. Außer die legen natürlich Unsummen auf den Tisch, dann kann ich nichts versprechen. Aber ihr könnt uns sehr, sehr gerne unterstützen finanziell, damit wir weiter Woche für Woche das abliefern, was wir hier abliefern, nämlich schlechte Wortwitze, schlechte anderweitige Witze und nebenbei noch ein bisschen Analyse. Wenn ihr da weiterhin Bock drauf habt, dann tut uns doch den Gefallen, unterstützt uns unter patreon.com/mirsanroth. Findet ihr auf mirsanroth.de. Die Verlinkung findet ihr auch in den Shownotes dieses Podcasts. Ihr würdet uns da sehr, sehr helfen, uns sehr unter die Arme greifen. An der Stelle auch nochmal und abermals großen Dank an alle, die uns finanziell unterstützen. Wir können dadurch sehr, sehr viele Kosten sehr gut decken, was die Serverkosten natürlich vor allem auch angeht, was die Produktion des Podcasts angeht und so weiter und so fort. Wir wollen in Zukunft nach wie vor es schaffen, dass wir auch unseren AutorInnen und GästInnen im Podcast diese Wertschätzung auch finanziell so ein bisschen zurückgeben können, dass wir da einfach auch mehr machen können, als wir aktuell fähig sind. Dafür brauchen wir natürlich Einnahmen, dafür brauchen wir einfach verschiedene Möglichkeiten auch Geld einzunehmen. Deswegen haben wir uns auch in diesem Jahr dazu entschieden, Werbung zu schalten im Podcast. Wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann könnt ihr euch einen Extra-Feed einrichten mit einem Podcast, der werbefrei ist. Also das ist dann auch ein Vorteil, den ihr damit erwerbt, wenn ihr uns mit einem Betrag eurer Wahl monatlich unterstützt. Denkt darüber nach, unterstützt uns. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Vielen Dank an alle, die es bereits tun. Und vielen Dank auch an dich, Georg. War mal wieder eine Freude, ein innerliches Blumenpflücken mit dir durch die verschiedenen Themen zu wandern.
Ganz, ganz meinerseits. Heute, ich konnte ja über diverse Herzensthemen bisschen spontan. Ich hoffe, es war halbwegs nachvollziehbar. Sowohl mein Rant zu XP als auch meine Gedanken zum Investorenanteilsverkauf DFL.
Ich bin kurz davor, den Podcast wirklich Verstehen Sie Haas zu nennen.
Ja, heute wäre es angebracht. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und wenn ihr Rückfragen habt, weil ich irgendwo drei Gedanken gleichzeitig in einem halben Satz untergebracht habe, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es dann aufzulösen. Und ansonsten, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, Justin, erstmal vielen Dank an alle Patreonen. Und zweitens aber, werdet vor allem aber auch bleibt Patreons das Einzige, was noch zwischen dem Shio, HelloFresh, Tipico, Mirsan Roth steht.
So ist es. Wir sind da schon in ganz, ganz engen Verhandlungen. Nein, sind wir natürlich nicht. Also, vielen Dank und bis sehr wahrscheinlich nächste Woche. Macht's gut. Servus.
Ciao, ciao.
Mirsan Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.